Der Politikgeflüster Podcast.
2016 habe ich gesagt, ich bin eure Stimme. Und heute sage ich, ich bin euer Krieger. Eure Gerechtigkeit.
Als ich das sah, habe ich mich gefragt, wird das ein faschistischer Wahlkampf? Bewirbt sich Trump als Diktator?
Gemeinsam nehmen wir es mit den bösartigsten Gegnern auf, die unser Volk je hatte. Einige davon mitten unter uns.
Er behandelt seine Gegner nicht als politische Konkurrenz, sondern als Feinde, die man physisch bekämpfen will, gegen die man in den Krieg ziehen muss. Und er meint das wörtlich.
In der Welt von Werkstattbesitzer Richard Geeling ist Amerika wie ein schönes, altes, aber kaputtes Auto. Es braucht nur jemanden, der es reparieren kann. Und dieser jemand ist in den Augen von Richard ein Mann wie er selbst.
Trump ist auch ein Baumeister. Trump ist ein Arbeiter. Er sitzt da und tut Dinge. Er baut Gebäude. Er baut Country Clubs. Er ist nicht der Typ, der nur herumsitzt, wie die meisten unserer Politiker in Washington, die nichts tun. Sie sitzen alle herum, spielen ihre Spiele, geben unser Geld aus und wir bekommen nichts dafür.
Neben dem 81-jährigen Joe Biden wirkt der Kanzler mit 66 fast wie ein Jungspund. Biden machte während einer Fallschirmspringer-Show beim G7-Gipfel einmal mehr einen tapprigen, etwas verwirrten Eindruck. Er suchte Kontakt mit den Soldaten auf der rechten Seite. Gastgeberin Meloni holte ihn wieder zurück ins Gipfelgeschehen.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Europa rückt nach rechts. Die Europäische Volkspartei EVP behauptete bei der Wahl am Sonntag, Prognosen zufolge, zwar ihre Stellung als stärkste Fraktion im Straßburger Parlament. Allerdings konnten rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien in vielen der 27 EU-Staaten deutlich zulegen. In Deutschland wurde nach Angaben der Bundeswahlleiterin die CDU/CSU nach Auszählung aller Wahlkreise mit 30% stärkste Kraft. Die AfD landete bei 15,9, ihr bislang stärkstes bundesweites Ergebnis überhaupt.
Doch spätestens nach den Europawahlen zeigt sich, die AfD ist bei den jungen Leuten beliebt, vor allem auch in Rheinland-Pfalz. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen war die Partei mit 17% stärkste Kraft. Viele Schüler auf dem Sozialkundekurs können das nicht verstehen.
Ja, wir haben viele Krisen mitgemacht und ich tendiere auch zum Terminismus, aber ich sehe trotzdem keinen Grund, so eine Partei zu wählen.
Wenn ich mit anderen spreche, die nicht jetzt gerade im Leistungskurs sind, dann merke ich, dass die Auseinandersetzung mit der Politik bisher nicht so intensiv war.
Ein ehemaliger Geschichtslehrer hat mal gesagt, er hat keine Angst, solange die jungen Menschen nicht so extrem rechts wählen. Und sobald das passiert, wird es schwierig.
Sobald das passiert, wird es schwierig. Interessant, wie nach der Europawahl plötzlich der Blick auf die Jugend wieder da ist. Erinnern wir mal zurück an unsere Jahresrückblicksfolge und der Blick auf die alten Republik, dann ist das schon sehr interessant, auch wenn die Ergebnisse vielleicht trotzdem schockierend waren. Auch darauf wollen wir heute schauen und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe und der vorerst letzten Ausgabe in dieser Staffel unseres Politikgeflüster-Podcasts. Und wie im Intro erkennbar war, wollen wir heute einen Blick Richtung Amerika werfen. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon angeteasert. Das ist ja so ein bisschen Tradition bei uns, einmal im Jahr wenigstens den Blick zu werfen. Und dieses Mal macht es ja Sinn, weil im November sind Wahlen. Und im zweiten Teil werfen wir dann den Blick quasi nach Europa, auf die Europawahlen, die, so sagen es jedenfalls alle Ergebnisse, eigentlich mehr eine Abstimmung über die Bundespolitik war und die Folgen des Ganzen in der Diskussion überall erkenntlich sind. Insofern eine volle Folge vor dem Sommer. Und ich kündige es schon mal an der Stelle an, ich sage es am Ende nochmal, aber weil ja manche das Outro überspringen und dann den Schlussteil, umso schlimmer. Auch im Sommer wird es wieder von uns Folgen geben. Wir machen zwar offiziell Pause 3 Monate lang, so wie ein guter Fernsehsender ja auch macht, heute Show lässt grüßen, aber wir schicken Sommerfolgen. Alle 2 Wochen eine Folge mit dem Blick auf die Landtagswahlen. Wir blicken in einstündigen, also für uns Kurzfolgen, auf die jeweiligen Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg. Und darauf kann man sich schon freuen, weil die Suche nach Gesprächspartner hat schon ewig gedauert, gefühlt. Jetzt haben wir genug und jetzt können wir loslegen und wir freuen uns auf das, was da kommt. Aber jetzt lass uns in die Folge starten und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Thema an, was am Ende eigentlich steht, nämlich die EU-Wahl. Und ich würde vorschlagen, von euch einfach mal zu hören, also ihr habt ja alle die Ergebnisse gehört der EU-Wahl. Und wenn man das Ganze in einem Meme beschreiben würde, welches Meme wäre quasi das, was für euch am naheliegendsten wäre? Und JV fängt an. Sorry, fängt RD an, es tut mir leid. Ich bin schon zu doof, die Kürzel zu sagen. Ihr merkt, Sommerpause und so.
Kein Problem. Ja, erst einmal hallo an alle. Ich freue mich, heute dabei sein zu können, um mit euch über die aktuellen Themen zu sprechen. Und bezüglich der Europawahlen habe ich mir ein Meme ausgesucht, welches ja ein Bild darstellt mit einem kleinen Mädchen drauf. Sie schaut total entsetzt, man könnte schon sagen in Panik. Und genauso habe ich auch am Sonntag nach den Europawahlen gefühlt. Also ich habe bis auf mein Handy gestarrt und konnte gar nicht glauben, was ich da wirklich sehe. Beziehungsweise ich wollte nicht glauben, wie weit vorn die AfD mal wieder ist.
Dann, Jatvo?
Ja, dann würde ich einmal anschließen. Ich habe vor allem auf Instagram in letzter Zeit sehr viele Memes gesehen zur Europawahl. Und da gibt es einen Kanal, kennt ihr vielleicht auch einige von euch, der heißt Die da oben. Die machen auch ganz guten Content, finde ich, zur Politik, zu allen möglichen Themen. Und da habe ich zum Beispiel jetzt ein Meme gesehen, was, finde ich, die Partei Die Linke ganz gut darstellt und ihre aktuelle Situation auch im Blick auf die Europawahl auf den Punkt bringt. Und zwar ist dort quasi ein Grabstein, vor dem ein Mensch, also ein Mann, niederkniet und da steht unter ihm quasi die Bildunterschrift Sarah Wagenknecht. Und bei diesem Grabstein steht Die Linke. Und das finde ich gerade jetzt im Hinblick dessen, wie stark das Bündnis Sarah Wagenknecht, gerade deshalb, dass es ja noch eine relativ junge Partei ist und ja erst dieses Jahr gegründet wurde, wie steil die auf einmal aus dem Gebüsch gekommen sind und auf einmal wie aus dem Stand 6% bei der Europawahl geholt haben, finde ich wirklich krass. Natürlich sehe ich das nicht positiv, aber es ist trotzdem eine bemerkenswerte Entwicklung auf jeden Fall. Und das, finde ich, wurde bei diesem Meme sehr gut deutlich, wie steil diese Entwicklung dann doch gehen kann, auch bei jüngeren Parteien.
Ja, also ich habe auch einige Memes gesehen, aber da sich Memes sehr, sehr schlecht beschreiben lassen, habe ich jetzt einen Cartoon vor mir. Das habe ich von meiner Mutter und ich finde das eigentlich ganz treffend. Da sitzt ein Mann auf einem Bett bei einem Kind und das Kind sieht schon ganz ängstlich aus und dieser Mann ist der Vater des Kindes und liest eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und die Gute-Nacht-Geschichte endet wie folgt. Da wurde der Rechtsstaat ganz, ganz traurig, denn immer mehr Menschen waren zu blöde für ihn. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz treffend für das, was aktuell geschieht, wenn man sich so das Wahlverhalten der Bevölkerung anschaut. Ja.
Hallo, ich bin Aha und nach einer längeren Pause auch wieder dabei, worüber ich mich sehr freue. Ich habe ein auditives Meme. Ich glaube, das kann ich erstmal so unkommentiert lassen. Ja, die es kennen, werden ja jetzt wissen, was gemeint ist.
Wenn wir es noch hören könnten, wäre es gut.
Nein, man kann es nicht hören. Ich habe es gerade abgespielt.
Nein.
Oh nein. Nein. Okay, das ist wichtig. Dann probier es kurz ohne Kopfhörer. Ich möchte es nicht nachmachen. Das möchte ich keinem antun. Einen Moment.
Aber wir haben ja heute Zeit. Ist kein Problem.
Ich glaube, das ist aussagekräftig genug.
Viel gehört habe ich immer noch nicht, aber du kannst mir ja nochmal zuschicken, dann versuche ich es nochmal reinzuschneiden oder so. Alles gut. So, dann schauen wir mal, ob wir noch mehr werden im Anschluss. Auf alle Fälle heute dabei ist der Mann, der die besten Memes produziert, Hans. Hallo Hans.
Hallo.
Hans, hast du auch ein Meme für uns?
Ja, in meiner Jugend war sehr populär eine Skulptur, die drei Affen. Kennt, glaube ich, auch heute noch jeder. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Diese Skulptur hat ihren Ursprung in einem japanischen Sprichwort. Und es geht darum, über den Umgang mit dem Schlechten. Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf schaue nicht. Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf höre nicht. Und was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darüber rede nicht. Und in gewisser Weise finde ich das eine Reaktion, die man eigentlich fast gerne zu ziemlich vielen Ergebnissen dieser Wahl haben möchte. Aber natürlich geht es nicht. Also Man muss die drei Affen im Hinterkopf haben und sich dann ganz anders verhalten.
Ja, leider. Also wir werden heute hingucken müssen im zweiten Teil, aber wir beginnen im ersten Teil, wie angekündigt, mit dem Blick Richtung Amerika. Und warum das notwendig ist, ist jedem von uns, glaube ich, klar. Die Wahlen, im November, die anstehen, die haben eine Bedeutung für die USA, aber auch darüber hinaus. Das merkt man alleine daran, dass die Diskussion, was machen wir, wenn Trump wiedergewählt wird, in Europa ja sehr aktiv ist und sehr virulent ist. Und wir wollen heute darüber sprechen, was das eigentlich für Folgen hat, was es für Konsequenzen hat, wie diese Wahl vielleicht ausgehen könnte. Und aber auch vor allen Dingen, was heißt es denn für die Demokratie in Amerika, in Europa, als auch generell für Europa? Und dafür haben wir einen Gast eingeladen. Ich bin sehr dankbar, dass er zugesagt hat. Und heute zu Gast ist Thomas Greben. Hallo, Herr Greben.
Hallo.
Ja, Herr Greben, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Warum sind Sie der Gesprächspartner für dieses Thema?
Ja, zumindest einer von den möglichen in Deutschland. Ich bin Privatdozent für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut der FU Berlin und beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren und mehr mit amerikanischer Politik. Ich war am gleichen Institut auch länger beschäftigt. Ein Privatdozent ist ja das akademische Prekariat. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr Teil des Lehrkörpers, des voll beschäftigten Lehrkörpers, aber ich unterrichte nach wie vor einmal im Jahr und beschäftige mich auch weiterhin mit amerikanischer Politik, halte mich auch regelmäßig in den USA auf und schreibe über amerikanische Politik. Und deswegen denke ich, haben Sie schon einen ganz guten Gesprächspartner gefunden.
Das freut mich. Ich habe von Ihnen in den Blättern gelesen. Das war quasi so meine Quelle. Insofern, auch da haben Sie publiziert. Ja, Herr Greben, vielleicht starten wir mal ein bisschen mit zum allgemeinen Gespräch erstmal. Mich würde am Anfang erstmal interessieren, wir malen ja in Deutschland und Europa wirklich apokalyptische Vorstellungen, wenn wir über die Wahl in Amerika sprechen. Die Ängste da sind ja extrem groß. Teilen Sie diese ängstliche Haltung auf diese Wahl, diese Angst vor dem möglichen Ergebnis, wie es da sich entwickeln könnte?
Nein, das nicht. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist schon berechtigt, sich erhebliche Sorgen zu machen. Das mit den apokalyptischen Vorstellungen, das ist ja ein Teil der Problembeschreibung auch der Lage in den USA, der gesellschaftlichen wie der politischen Lage. Es gibt also diese apokalyptischen Vorstellungen auf beiden Seiten des politischen Spektrums, diese Vorstellung, dass wenn die anderen regieren, dass das Land quasi untergeht. Das ist ein Teil der Erklärung für die politische Misere in den USA. Es sind durchaus nicht alle Amerikanerinnen und Amerikaner, die so denken. Vermutlich ist es in den USA so wie in anderen Demokratien auch, dass zwar einerseits es in der Mitte genug Menschen gibt, die eigentlich zu Kompromissen in der Lage sind, dass aber an den Rändern und insbesondere auf der rechten Seite des politischen Spektrums Akteure von der Spaltung des Landes profitieren, die ausnutzen wollen zu ihrem eigenen Vorteil und diese Spaltung mit solchen apokalyptischen Aussagen dann auch noch anheizen. In Europa müssen wir uns in der Tat Sorgen machen, aber apokalyptische Sorgen vielleicht dann doch nicht.
Ja, in Europa war es ja so ein bisschen, so hat man das Gefühl gehabt, doch überraschend, dass Donald Trump, der nun ja in mehreren Verfahren steckt, in einem ja auch entsprechend verurteilt worden ist, so relativ leicht, so hatte man das Gefühl jedenfalls aus unserer Sicht, relativ leicht die Vorwahlen für sich entscheiden konnte und da wieder im Zentrum stand. Vielleicht können Sie mal kurz für uns beschreiben, wie ist die Situation in dieser republikanischen Partei aktuell und warum? Ja, war Trump am Ende derjenige, der da sich relativ einfach durchsetzen konnte? So scheint es jedenfalls, wirkt es jedenfalls.
Ja, das, als Donald Trump sozusagen auf der politischen Bühne der Republikanischen Partei erschien, war es ja auch schon so, dass er zur Überraschung vieler doch die Sache für sich entscheiden konnte und sehr viele aussichtsreiche Kandidaten an den Rand drängen konnte. Und damals habe ich mich noch gewehrt gegen die Analyse, dass Donald Trump die Republikanische Partei übernommen hätte, dass er sie so gekapert hätte oder so. Weil aus meiner Sicht viele der Entwicklungen, die Trump dann auf die Spitze getrieben hat, in der Republikanischen Partei schon angelegt waren. Es gab also seit den 90er Jahren eine Revolte innerhalb der Partei gegen die Eliten, auch gegen das eigene Establishment, damals tatsächlich angetrieben vom Establishment selber, um die Basis sozusagen zu mobilisieren und um Politiker, die als zu zentristisch wahrgenommen wurden, in der eigenen Partei rauszutreiben. Dann gab es die Basisbewegung, die sogenannte Tea Party-Bewegung in den Obama-Jahren. Und diese zerfaserte dann zwar etwas, aber sie ist ja aufgehangen an dieser dann in der Tat von manchen als apokalyptisch gelesenen Vorstellung, dass jetzt die USA sich in Richtung einer Majority-Minority-Society verändern, dass also auf einmal die weiße Gruppe, die USA immer dominiert hat, in die Minderheit kommt, weil die Summe aller anderen Gruppen größer ist. Und dann auch noch ein schwarzer Amerikaner im Weißen Haus. Da gab es diese Basisrevolte und der fehlte eine Führungsfigur und die hat Trump dann sozusagen dargestellt und konnte auf dieser Welle gegen das Establishment, auch der eigenen Partei, sozusagen dann das Feld abräumen. Und das ist ihm wieder gelungen. Es ist wieder gelungen. Dabei haben diese Gerichtsverfahren tatsächlich eine große Rolle gespielt, weil die ihm halt erlaubt haben, sozusagen nicht nur einen Opferdiskurs zu führen, sozusagen Justizopfer verfolgt, sondern auch eine Einheit zu suggerieren, zu sagen, also weil ich werde hier verfolgt, weil ich für euch spreche. Also ich werde verfolgt, weil ich für eure Interessen eintrete. Verklausuliert bedeutet das für die weißen Christen und insbesondere die ländlichen weißen Christen. Und inzwischen ist es eben dann so, dass Donald Trump tatsächlich die Republikanische Partei weitestgehend übernommen hat. Also die innerhalb der Partei, die sich noch wehren gegen den Trumpismus, scheiden aus, freiwillig oder gezwungenermaßen, oder sind schlau genug, den Mund zu halten und auf bessere Zeiten zu hoffen. Es zeigt sich, dass diese Skeptiker doch nicht ganz so wenige sind an den Resultaten für Nikki Haley, die ja auch noch weiter punktet, obwohl sie überhaupt nicht mehr kandidiert. Das heißt, es gibt schon auch an der Basis eine gewisse Unzufriedenheit, nur das sind Menschen, die jetzt eigentlich ziemlich marginalisiert sind in der Partei. Genau, also zweimal hat es Donald Trump auf überraschende Weise geschafft, einmal sozusagen aus dem Nichts zu erscheinen und sich an die Spitze dieser Basisbewegung zu setzen und zum zweiten Mal dann als eigentlich besiegter Präsident, als Loser, doch gegen den als Hoffnungsträger gehandelten Ron DeSantis ziemlich schnell punkten zu können. Dabei haben ihm diese Verfahren geholfen. Dabei hat ihm aber auch geholfen, dass insbesondere Ron DeSantis sich als extrem schwacher Kandidat erwiesen hat.
Woran lag es, dass der Gegenkandidat so schwach sich verhalten hat?
Ja, weil er schwach ist. Also er ist einfach kein guter Redner. Er ist kein Mensch, der sozusagen, mit dem man warm wird. So heißt, ich habe ihn nie getroffen, aber so heißt es, dass er schon so ein bisschen fremdelt. Es ist eben etwas anderes, auf der politischen Bühne in Florida aufzutreten, da ja auch mit Hilfe von Trump aufzutreten als auf der nationalen Bühne, wo er kaum bekannt war und wo sich dann halt eben gezeigt hat, dass ihm das Talent für diese Bühne fehlt. Donald Trump hat ja ein, was man auch immer Negatives über ihn sagen kann, er ist ein sehr großes politisches Talent in dem Sinne, dass er weiß, wie man die Schwächen des Gegners sozusagen offenlegt und er hat ihn ja gnadenlos angegriffen, mit diversen gemeinen Spitznamen belegt. Dagegen hat Ron DeSantis einfach überhaupt nicht punkten können. Als ein schwacher Redner, ein schwacher Debattierer, Er hat versucht, Trump rechts zu überholen, aber weil Trump ja keine wirklichen Positionen hat. Das ist ja ein Politiker, dem es einzig und ausschließlich um ihn selbst geht. Also das ist die allgemein akzeptierte Analyse. Er ist weder Demokrat noch Republikaner, weder im Sinne der Partei noch im Sinne der philosophischen Bedeutung, sondern ist ein Möchtegern-Autokrat, dem es um sich geht. Und das macht ihn natürlich extrem beweglich. Ja, also er kann ja innerhalb von 5 Minuten seine Meinung dazu, ob man jetzt nun die Abtreibung bundesweit regulieren soll oder nicht, ändern. Und seine inzwischen zum Personenkult gewandelte Republikanische Partei bejubelt ihn, oder zumindest die MAGA-Fraktion in der Partei, die ja groß ist und größer wird, bejubelt ihn, egal was er sagt. Damit kann Ron DeSantis nicht mithalten, damit kann kein anderer Kandidat mithalten. Also eine ähnliche Stellung innerhalb einer Partei hat, glaube ich, in der ganzen demokratischen Welt niemand anders.
Aha, du wolltest, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich hatte dieselbe Frage zu den Kompetenzen und wollte nochmal nachhaken, was die kritischen Stimmen angeht. Ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt hatten zum Aushalten. Also es gibt einige, die Trump aushalten, das ja ihre Kritik jetzt aber nicht wirklich äußern. Wie glauben Sie, wird sich das im weiteren Verlauf zeigen oder nach der Wahl, wenn Trump verliert? Denken Sie, dass ja ihre Meinung, diese Kritiker anders teilen werden oder dass das eher verlaufen wird?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in der Politik gibt es sehr, sehr viele Opportunisten und es gibt eben Kipppunkte, wo dann diese Opportunisten aus dem Versteck kommen und sich dann in eine Richtung entscheiden. Das heißt, wenn Trump gewinnt, dann werden auch diese Kritiker oder Skeptiker einschwenken. Das war 2016 so, das würde 2024 und folgende auch wieder so sein. Also die Geschäftswelt war nicht hundertprozentig glücklich mit Trump. Die evangelikalen Christen haben sozusagen ihren Deal gemacht mit einem, der nun sehr eindeutig nicht einer der ihren ist. Und so weiter und so fort. Auch diese Skeptiker werden natürlich gucken, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen in einer zweiten Trump-Regierungszeit. Aber die interessante Frage ist in der Tat, was passiert denn, wenn Trump verliert? Und ich habe mehrfach schon in der Vergangenheit spekuliert, dass die Republikanische Partei, das hat sie auch selber sozusagen immer wieder diskutiert, sich angesichts von Niederlagen, also die Niederlagen gegen Obama waren insbesondere instruktiv, dass sie sich neu aufstellen muss, dass sie sich sozusagen verändern muss, öffnen muss gegenüber Minderheiten und sich dem gesellschaftlichen Fortschritt oder der gesellschaftlichen Veränderung nicht mehr ganz so in den Weg stellen soll. Aber inzwischen ist dieser Zug, glaube ich, völlig abgefahren. Also die Republikanische Partei hat sich auch jenseits der Person von Donald Trump so stark in eine autoritäre Richtung verwandelt, dass auch eine Niederlage Trumps jedenfalls nicht unmittelbar zu dieser Art von internen Neuorientierungen, internen Diskussionen führen wird. Ich glaube, diese Chance hat die Republikanische Partei verpasst. Die beste Chance dafür wäre gewesen, insbesondere im zweiten Impeachment-Verfahren Trump wirklich den Todesstoß zu versetzen. Da muss sich der Senat, damals der Senat, der auch noch aktuelle Führer der Republikanischen Partei im Senat, Mitch McConnell, der muss sich wirklich insbesondere vorwerfen lassen, dass er die Gelegenheit nicht genutzt hat, die Partei an der Stelle von Trump zu befreien. Auch da weiß ich nicht, ob weil es diese Revolte der Basis eben auch vor Trump schon gegeben hat, weiß ich nicht, ob es wirklich geholfen hätte. Aber das war eine Chance, die man verpasst hat. Ich glaube, auch mit einer erneuten Niederlage Trumps gibt es diese Chance erstmal nicht.
Ich würde gerne eine These dazu in den Raum werfen, so wie ich das wahrnehme deutscher, europäischer Sicht und Medienberichterstattung. Trump ist ein bisschen die Figur, die die Republikaner gerade zusammenhält. Also Das nehme ich jetzt so wahr. Es gibt verschiedene Strömungen. Welche Möglichkeiten gibt es für die Republikaner, wenn Trump die Wahl verliert, nicht mehr diese Magnetenfunktion erfüllt, die er jetzt gerade noch wahrnimmt? Wie kann man dem entgegenwirken? Gibt es da Pläne oder werden die wirklich so sehr unter Verschluss gehalten, weil Trump diese Leaderrolle so stark einnimmt?
Also derartige Pläne sind mir nicht bekannt, aber es gibt schon Akteure, die den Versuch wohl noch nicht völlig aufgegeben haben, die Republikanische Partei vor Trump und dem Trumpismus sozusagen zu retten. Also Liz Cheney hat das noch nicht aufgegeben, sozusagen die Republikanische Partei wieder zu einer in Anführungszeichen normalen konservativen Partei zu machen. Sie ist ja so konservativ, wie man sich das nur vorstellen kann, in vielen Fragen, in allen Fragen, aber sie ist eben eine Demokratin im philosophischen Sinne. Und ist deswegen eine Bündnispartnerin auch da gibt es ja erstaunliche Bündnisse jetzt, die sozusagen zusammen versuchen wollen, die amerikanische Demokratie zu retten. Weil in der Tat, das steht durchaus im Raum. Denn wenn Sie fragen sozusagen relativ salopp nach einer Niederlage von Trump und was dann mit der Republikanischen Partei passiert, mutmaßlich passiert das Erste, was passiert ist, dass diese Niederlage nicht akzeptiert wird und dass es zu politischer Gewalt kommen kann und dass es zu juristischen Schlammschlachten kommen wird und so weiter und so fort. Und Kollegen vom Council on Foreign Relations sagten mir gerade letzte Woche, 2020 haben diese Versuche, die Wahl als gestohlen zu behaupten, auch darunter gelitten, dass man halt keine Beweise hatte und vor Gericht also regelmäßig gescheitert ist. Und sie sagten dann relativ lapidar, 2024 wird es diese Beweise geben. Und dann stutzt man etwas. Und damit meinen sie, dass man diese Beweise jetzt einfach fälschen kann. Mit KI, mit Deepfakes gibt es auf einmal dann eine Situation, wo man Demokraten dabei zeigt, wie sie angeblich da Absprachen treffen, die Wahl zu stehlen. Und dann werden sich Gerichte damit auseinandersetzen müssen. Und mit solchen Filmaufnahmen können Menschen angestachelt werden, auch sozusagen zu Gewalt zu greifen. Das ist ja sogar 2020 und im Januar dann gelungen. Das wird sicherlich leichter werden. Also bevor nach einer Niederlage Trumps die Rede davon sein kann, dass die Skeptiker des Trumpismus und die Skeptiker dieses autokratischen oder autoritären Kurses aus der Deckung kommen und die Partei retten und damit vielleicht die amerikanische Demokratie. Bevor das passiert, werden wir uns mutmaßlich erstmal damit auseinandersetzen müssen, dass das Trump-Lager sich diese Niederlage nicht akzeptieren wird und dagegen mobil machen wird. Das ist jetzt eher meine Befürchtung.
Hans?
Ich bin beim Gedanken, wie kann man das eigentlich begreifen, was in den USA da ist? Und da würde ich nicht nur gucken, was passiert jetzt innerhalb der Republikanischen Partei, sondern woher kommt diese überwältigende Zustimmung, die Trump ja nun mal hat bei einem erheblichen Teil der Wählerschaft, bis dahin, dass Niederlagen vor Gericht ihm nützen. Ja, also das ist ja eine Form von Rechts- oder Unrechtsbewusstsein, die nur darauf schließen lässt, dass große Teile der Bevölkerung sagen, das, was uns hier als etabliertes politisches System gegenübertritt, das ist so korrupt, das ist so faul, dass jeder, der da Opfer ist, in Wahrheit ein Held ist. Das ist, glaube ich, die Rolle, in der Trump sich befindet. Und die er spielt. Was verbirgt sich dahinter? Ich möchte das ein bisschen vergleichen mit Bayern München. Für Bayern München und die eingefleischten Bayern-Fans ist es ja eine Beleidigung sondergleichen, dass Bayern in diesem Jahr noch nicht mal nicht nur nicht deutscher Meister geworden ist, sondern noch nicht mal Vizemeister geworden ist. Sie sind hinter Stuttgart auf Rang 3. Das ist sozusagen für die Genetik eingefleischter Bayern-Fans, ist das sozusagen ein komplettes Versagen all dessen, was bei Bayern München bis hin zum Trainer das Establishment ist. Und dann hat man da einen Uli Hoeneß, der deswegen, der kann tun und lassen, was er will, weil er sozusagen in dieser Situation die größte explosive Handgranate ist, die in dem Laden zur Verfügung steht. Und Trump ist aus meiner Sicht für die USA die größtmögliche Handgranate gegenüber einem als versagenden, etablierten System angesehenen Deep State und was da immer gehört. Letzter Satz. Die USA waren in den letzten 80 Jahren, waren sie 50 Jahre die Lead Nation der Welt. Sie haben den Kalten Krieg gewonnen. Sie haben 1990 mit der Niederlage der Sowjetunion, dem Zerfall des Warschauer Paktes, schien es so zu sein, als sei jetzt der Siegeszug der USA unaufhaltsam. Und wo sind sie inzwischen? Inzwischen fühlen sich doch ganze Generationen, die in dieser Zuversicht, in diesem Anspruch, sozusagen God's own nation zu sein und die Welt zu führen, da sehen sie sich betrogen. Und das werfen sie dem Establishment vor. Und da ist Trump derjenige, der sozusagen diese Kritik am Establishment am deutlichsten dadurch verkörpert, weil er dem Establishment und seinen Figuren in der denkbar krassesten Form widerspricht. Und das ist sozusagen sein Erfolgsmodell. Und das wollen anscheinend im Moment relativ viele Menschen. Und vielleicht muss man das hinnehmen, dass das so kommt.
Nö, das muss man nicht hinnehmen. Also die Amerikanerinnen müssen das jedenfalls nicht hinnehmen. Und das werden sie auch nicht tun. Es ist schon richtig, was Sie sagen, dass nicht nur das politische System als korrupt vielleicht sogar wahrgenommen wird von vielen, also von vielen Republikanern. Das hat auch wieder mit der eingangs diskutierten apokalyptischen Vorstellung zu tun. Also Sie sagten ja schon Deep State und so weiter. Dass auch jetzt dazu noch das Justizsystem als korrupt wahrgenommen wird von Republikanern. Aber das ist ja nicht zufällig so, sondern das wird ja betrieben. Also, und das ist auch, wird auch nicht nur von Trump betrieben, sondern es wird hier um des Machterhalts willen, wird das Vertrauen der Bevölkerung in das politische und in das Justizsystem absichtlich unterminiert. Das ist eine politische Strategie, die sozusagen aus Sicht der Republikaner wie so eine Art Notwehr gesehen wird. Die Notwehr besteht einfach deshalb, weil man sich sowieso schon in der Minderheit befindet. Also die Republikaner stellen nicht die Mehrheit der Bevölkerung und, also politisch gesprochen, und die weißen Christen sind demografisch in der Situation, dass man sehen kann, dass sie in den nächsten 10, 15, 20, 25, 30 Jahren, je nachdem, wie es mit der Migration und so weiter weitergeht, in diese Lage kommen werden, dass sie zwar noch die größte Gruppe darstellen, aber eben nicht mehr die Mehrheit im Land. Und deswegen versuchen sie, das politische System zu manipulieren, wo immer sie es können, also die Unterdrückung von Minderheitenwählern, also von demokratischen Minderheitenwählern, Wahlkreiszuschnitte, die sie bevorteilen, und eben die Delegitimierung des politischen Systems, also Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Wahlen zu wecken. Da geht natürlich sehr viel auf Trump zurück. Und jetzt mit der Unterminierung des Vertrauens in das Justizsystem geht er noch einen Schritt weiter. Erstaunlicherweise mit dem Zusatz, dass wenn die damit angefangen haben, das Justizsystem politisch zu benutzen, dann darf ich das auch und das werde ich auch tun. Eingangs hat man ja gehört, ich werde eure Rache sein oder so etwas. Aber Es gibt natürlich die Kräfte in den USA, die dagegen arbeiten, und dazu gehören auch Republikaner. Sehr viele Bürgerinnen und Bürger beider Parteien und auch Unabhängige arbeiten sehr hart daran, die Legitimität des politischen Systems aufrechtzuerhalten. Das sind aber in der Tat weniger als noch 2020. Also auch da hat es eine gewisse Ermüdung gegeben. Menschen werden ja politisch oder eben den sozialen Medien verfolgt und beschimpft, wenn sie sich irgendwie da nicht als Trumpisten zeigen, sondern versuchen, neutral zu sein, also jetzt auf Seiten der Republikanischen Partei. Das heißt, das ist ein Schlachtfeld geworden. Die völlige Absurdität der ganzen Situation kann man eigentlich nur dann erkennen, wenn man weiß, dass das politische System der USA ja völlig zugunsten der Republikanischen Partei konstruiert ist. Also nicht von den Verfassungsvätern wirklich explizit zugunsten der Republikanischen Partei, die es zu dem Zeitpunkt ja überhaupt noch nicht gab. Aber es ist konstruiert zugunsten ländlicher Bevölkerungen, also von Bevölkerungen in gering besiedelten Staaten. Also die Überrepräsentation von ländlichen Wählern, von Wählern in Staaten mit kleinen Bevölkerungen, die ist in den USA so ausgeprägt, dass die Republikaner auch als Minderheit regieren können. Donald Trump hat auch 2016 nicht die Mehrheit der Stimmen im Land gewonnen. In 2020 war es noch deutlicher, aber die Entscheidungen waren trotzdem sehr knapp aufgrund des Wahlsystems. Im Senat repräsentieren die republikanischen Senatoren sehr viel weniger Menschen in den USA als die Demokraten. Richter, die auf Lebenszeit von Trump ernannt wurden und die massiv in die Rechte der Amerikanerinnen und Amerikaner eingegriffen haben, wurden von einem Präsidenten ernannt, der nicht die Mehrheit der Amerikaner repräsentierte, und von einer Senatsmehrheit bestätigt, die auch nicht die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner repräsentierte. Also eine Minderheitendemokratie, also die politische Minderheit, kann hier regieren. Das heißt, die Beschwerden der Republikaner über das politische System grenzen an Absurdität, weil das politische System massiv zu ihren Gunsten arbeitet.
Ja, vielleicht in der Stelle könnte man noch an der Stelle vielleicht der Verweis, es gibt ja ein sehr gutes Buch von den beiden Harvard-Professoren Daniel Sieblatt, ne? Die Tyrannei der Minderheit. Alles, was sie da gesagt haben, es steht in diesem Buch da auch nochmal sehr gut beschrieben. Gerne mal lesen, ist sehr lesenswert. So, TM, du machst weiter.
Also es ist jetzt nicht direkt zu dem, was eben besprochen wurde. Ich glaube, was das Wahlsystem der USA betrifft, können wir uns glücklich schätzen, dass unseres hier in Deutschland weit anders aufgebaut ist. Ich habe eine andere Frage, und zwar haben wir gleich zu Beginn der Diskussion festgestellt, dass die Republikanische Partei sich immer mehr um Trump herum aufbaut. Also Trump essentieller Bestandteil, wenn nicht Leitfigur der Partei geworden ist. Und der werte Herr ist ja jetzt auch schon 78 Jahre alt. Also es wird immer darüber gewitzelt, dass Biden mit seinen 81 Jahren Sleepy Joe sei. Aber bei Trump sieht es ja nicht viel besser aus. Also selbst wenn er jetzt an die Macht kommt, 4 Jahre, ich zweifle es stark an, dass er danach nochmal mit Erfolgsaussichten kandidieren kann. Und dementsprechend würde sich meine Frage stellen. Geht
sowieso nicht.
Ja, eben. Aber auch von Alters wegen her. Also er kann ja langfristig gar keine Rolle mehr spielen aufgrund seines hohen Alters. Und deswegen würde sich meine Frage stellen, welche Auswirkungen hätte es denn, wenn jetzt Trump aufgrund einer Krankheit, aufgrund eines Todesfalls oder eben binnen der nächsten Jahre aus ähnlichen Gründen aus der Politik zurücktreten müsste. Was für Auswirkungen hätte das dann auf die Republikanische Partei?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Also erstmal natürlich würde der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin übernehmen, und Trumps wesentliches Kriterium da scheint ja eine völlige Loyalitätsbekundung zu sein. Also ich habe mir das zum Teil auch live angucken können, wie einige dieser mutmaßlichen Kandidaten für diesen Posten da so eine Art Schaulaufen gemacht haben und sich übertroffen haben in ihren Loyalitätsbekundungen und geradezu Liebesbekundungen für Trump. Den Artikel, den ich dazu geschrieben habe, haben die Redakteure dann Fest der Speichellecker genannt, was ich eigentlich, oft ist man mit den Redakteuren ja nicht zufrieden, aber in diesem Fall fand ich das schon eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist zum Teil geradezu peinlich, also so wie Trumps Kabinettssitzungen ja immer peinlich waren, der öffentliche Teil, wo dann alle am Tisch da dem Chef gehuldigt haben und ihm verbal den Ring geküsst haben, das ist geradezu peinlich. Davon wird sich die Republikanische Partei, glaube ich, auch bei einem Ausscheiden Trumps aus der Politik, wie auch immer das zustande kommt, nicht erholen. Also ob er nun verliert oder gewählt wird und dann abtreten muss, die Republikanische Partei wird sich so schnell nicht davon erholen. Und das hat eben auch damit zu tun, das sagte ich ja schon, dass die Entwicklung innerhalb der Republikanischen Partei ja nicht nur mit Trump zu tun hat. Trump hat diese Partei inzwischen übernommen, aber dass er sie überhaupt auf diese Weise übernehmen konnte, hat eben damit zu tun, dass die Veränderungen in der Partei bereits vorher begonnen haben. Also diese Revolte der Basis gegen das eigene Establishment hatte erstmal mit Trump überhaupt nichts zu tun. Die hat begonnen, bevor er überhaupt auf der politischen Bühne ernsthaft erschienen ist. Und er sozusagen hat sich als der ideale Kandidat für diese Basisbewegung, die führerlos war, erwiesen. Das haben einige seiner Berater, Roger Stone und Steve Bannon und so, die haben das eben erkannt, dass diese Bewegung eine Führungsfigur braucht. Und the last white hope gegen Barack Obama. So stark darf man diese Entwicklungen nicht an die Person von Donald Trump knüpfen. Es gibt andere Entwicklungen, die, glaube ich, die wahrscheinlicher sind, als dass sich die Republikanische Partei schnell von diesem Trumpismus verabschiedet. Ich glaube, dass diese Entwicklung zunächst einmal vergleichsweise stabil weiterverläuft, auch jenseits von Trump. Und auch als ein gewisses internationales Rollenvorbild geworden. Also das ist ja jetzt auch kein auf die USA allein zutreffender Trend von sozusagen stärker von einer konservativen bis reaktionären bis faschistischen Basis angetriebenen Parteien mit Führungspersönlichkeiten, die dem Autokratismus zuneigen.
Aha.
Ich würde den Schlenker gerne noch mal ein bisschen rumreißen. Ich fand das sehr interessant. Da kommen wir bestimmt im zweiten Teil noch mal drauf zu sprechen, wenn wir über die Wahlen reden, also die Europawahlen. Ich wollte noch mal über die Beweise sprechen. Und zwar hatten Sie diesen Interviewausschnitt genannt, zum Beweis faken, richtig? Also, dass es einfacher sein wird, Beweise zu erbringen. Gut, steht jetzt kein großer Zusammenhang, merke ich gerade, zu meiner Frage und dem Teil, aber ein bisschen letztlich in der Wahrnehmung in der Bevölkerung. Wie sieht es aus mit der aktuellen Entscheidung Bidens, seinen Sohn, also Hunter, richtig, Hunter Biden, nicht frei zu sprechen, mir fällt gerade der Begriff
begnadigen.
Nicht, richtig, genau, den meinte ich, ihn nicht zu begnadigen im Vergleich zu Trumps Verachtung für die Gerichtsentscheidungen. Also hilft, glauben Sie, dass es Biden in irgendeiner Art und Weise hilft, dass er jetzt diese Entscheidung getroffen hat oder dass Trump-Anhänger nach wie vor felsenfest von einer korrupten Justiz ausgehen werden?
Ja, die konservativen Medien haben den Ball sofort aufgenommen und im Prinzip der Spin ist, jetzt ist der Hunter Biden das Bauernopfer für eine massive für massive Rechtsverstöße der ganzen sogenannten Biden-Crime-Family. Ja, also das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs und er ist jetzt das Bauernopfer. Also man muss ja immer wissen, zu dieser gesellschaftlichen und politischen Polarisierung, über die alle immer sprechen, kommt eine getrennte Wahrnehmung der Welt über die Medien, die Menschen konsumieren. Das heißt, viele Republikanerinnen und Republikaner werden von dieser Entscheidung von Joe Biden oder von dieser Aussage Joe Bidens, Hunter nicht zu begnadigen, nur über den Filter konservativer Medien überhaupt erfahren. Das heißt, sie erfahren nur mit diesem Zusatz, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die ganzen Verbrechen der beiden Familie werden hier kaschiert und werden weiter im Verborgenen sein. Das heißt, man darf sich da keine zu großen Hoffnungen machen, was die republikanische Stammwählerschaft angeht. Aber Biden bemüht sich natürlich und die Demokraten bemühen sich natürlich schon auch länger, die Integrität des politischen Systems zu verteidigen. Da gibt es auch Republikanerinnen und Republikaner, die das tun, das sagte ich schon. Und auch die Legitimität des Justizsystems, die Unabhängigkeit des Justizsystems zu verteidigen. Das wird ihnen hoffentlich helfen, dabei diese Wahl zu gewinnen. Aber weil, das sagte ich auch schon, das Wahlsystem so heftig zugunsten der Republikaner arbeitet, das politische System so heftig zugunsten der Republikaner arbeitet und es eben diese sehr treue Gefolgschaft und sehr, sehr motivierte Gefolgschaft von Trump gibt, die einfach mit einem hohen Maß an Energie in diese Sache reingehen, die es auf der demokratischen Seite für Biden so einfach nicht gibt. In keiner der demokratischen Gruppen gibt es irgendeinen Enthusiasmus für Biden, der dem Enthusiasmus für Trump auch nur nahe kommt. Das ist alles eher so gesetzt und gelangweilt und langweilig und sozusagen nur mit dem Mute der Verzweiflung zu sagen, wir müssen diese Demokratie retten und jetzt ist Biden eben nun mal der Kandidat. Glücklich ist damit keiner. Das ist einfach ein Begeisterungsgefälle. Man kann aber hoffen, dass unabhängige Wähler, Wechselwähler in der Mitte des politischen Spektrums dann doch sagen, Biden ist ein anständiger Mann, der verhält sich hier anständig und schützt die Integrität des politischen und des Justizsystems und das belohnen wir. Und zudem hat er ja eigentlich als Präsident auch sehr gute Arbeit geleistet. Ja? Also die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Alle sozusagen ökonomischen Daten sprechen eigentlich dafür, dass er wiedergewählt wird. Aber zurück auf diese getrennten Wahrnehmungen, auch über die ökonomische Lage erfahren viele Wählerinnen und Wähler nur über den Filter der konservativen Medien. Das heißt, dort wird die Situation völlig anders dargestellt. Da wird ausschließlich über Inflation und über Kriminalität und diese apokalyptischen Darstellungen der amerikanischen Gegenwart. Trump hat sich ja gerade ein bisschen blamiert, indem er über Milwaukee, die Stadt, wo die Republican Convention ausgetragen wird, auch noch gesagt hat, es sei ein horrible place, um sich dann halt rauszureden, dass er nur über die Kriminalität gesprochen hat. Ja, also das heißt, man kann nur hoffen, dass es etwas nützt. Aber als Fußnote, sollte Biden diese Wahl verlieren, dann wird er selbstverständlich Hunter Biden begnadigen.
Immerhin. Uns läuft so ein bisschen die Zeit weg. Aha, ich würde dir die letzte Frage geben. Ich habe zwar gesehen, RP, du wolltest auch noch, aber die Zeit ist begrenzt leider. Aha.
Sie hatten gerade schon über diverse Themen gesprochen oder Erfolge Bidens. Und meine Frage knüpft daran an, für die kommende Wahl jetzt, welche Themen stehen im Vordergrund? Also wonach werden sich die Wähler richten? Was wird jetzt abseits der Schlammschlacht rund um die Gerichtsverfahren besprochen? Und inwiefern würden Sie sagen, handelt es sich hier eher um eine inhaltsbasierte Wahl oder wem können die meisten Skandale angeheftet werden und möglichst schlecht präsentiert werden?
Ja, also die allermeisten Amerikanerinnen und Amerikaner in den allermeisten Staaten sozusagen sind schon eigentlich raus aus dem Spiel, wenn es darum geht, wie diese Wahl ausgeht. Denn durch das Wahlsystem des Electoral College und Winner Takes All in fast allen der Staaten weiß man schon ziemlich sicher aufgrund von demografischen Daten, dass die Demokraten so und so viel Wahlpersonenstimmen einsammeln werden. Und im Grunde genommen ist es egal, worum es diesen Menschen geht, welche Themen für die relevant sind, ist eigentlich egal. Man weiß, Kalifornien wird demokratisch sein, New York wird demokratisch sein. Man weiß im Prinzip auch bei einer ganzen Reihe von Staaten, dass sie republikanisch wählen werden. Und die Entscheidung wird in 5, 6, 7 sogenannten Battleground States fallen. Und dort auch sehr knapp sein, mutmaßlich. Und deswegen die Diskussion darüber, welche Themen sozusagen in dieser Wahl wichtig werden, ja. Wenn man ganz exakt das beantworten wollte, müsste man diese Menschen identifizieren können, um die es dann am Ende wirklich geht. Das sind gar nicht so viele, nur man findet sie halt nicht so schnell. Also man kann sie nicht wirklich persönlich befragen. Das wäre sehr spannend zu wissen, was sie denn bewegt. Aber die Mutmaßung ist natürlich, dass die Lage der Wirtschaft, die ist immer, wird immer an höchster Stelle genannt. Da gibt es sozusagen für Biden Positives, wie die niedrige Arbeitslosigkeit und die hohen Wachstumsraten, auch die gestiegenen Löhne, aber auch Negatives, wie die Inflation und die Infrastruktursituation, die ja ähnlich schlimm ist wie in Deutschland, wo aber immerhin auch politische Maßnahmen ergriffen worden sind. Und dann halt vor allen Dingen auch die Frage, wie auch in Europa, die Frage der Migration. Also die südliche Grenze, wo ja die Republikaner auch eine extrem apokalyptische Rhetorik pflegen. Also Trump, um Trump noch mal ein letztes Mal zu erwähnen, spricht ja von Ungeziefer und von einer Invasion. Also in einer Art Sprache, die ist uns jetzt eigentlich im Prinzip in Deutschland auch nicht mehr unbekannt, aber schon sehr, sehr drastisch. Das bedeutet aber auch eine Herausforderung für die Regierung, was man ja jetzt auch sieht, tatsächlich diese Situation ein wenig unter Kontrolle zu bekommen. Allerdings finden sich die Staaten, um die es geht, eigentlich zumeist etwas weiter weg von der südlichen Grenze, sodass vielleicht man dann, um darauf zurückzukommen, bei den Wählerinnen und Wählern, auf die es dann letztlich ankommt, vielleicht bei diesem Thema auf ein bisschen mehr Nachsicht aus Sicht Bidens hoffen kann. Weil es sie nicht so in der gleichen Weise betrifft wie die Menschen in den Grenzstaaten. Allerdings gehört Arizona auch zu diesen Battlegrounds, also ganz geht meine Rechnung da nicht auf.
Ja, Gregor, wir haben das Ende fast erreicht. Wir haben ja so leider halt so eine Grenze gehabt, so transparent wollen wir an der Stelle mal sein. Heute spielt so eine Nationalmannschaft und da haben wir Begrenzung in unserer Zeit. Ich habe aber eine allerletzte kurze Frage, Herr Gregor. Sie müssen mir sagen, wie geht die Wahl im November aus? Wer gewinnt?
Ja, also ich kann nur eine Hoffnung formulieren und die ist, dass Biden gewinnt. Es wird im Wahlpersonengremium wird es mutmaßlich knapp, beziehungsweise in bestimmten Staaten wird es sehr knapp werden. Aber ich denke, dass am Ende viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die von Biden und seiner Politik nicht begeistert sind. Also junge Menschen haben ja jetzt noch das zusätzliche Problem, dass sie auch mit der Gaza-Politik nicht einverstanden sind. Viele junge Menschen, die eigentlich zur demokratischen Kernwählerschaft zählen, dass aber am Ende doch sehr viele das alte Prinzip beherzigen werden, the lesser of two evils. Das ist ein in den USA angesichts des Zwei-Parteien-Systems ist das etwas, was Wählerinnen und Wähler gewohnt sind, dass sie eigentlich mit keinem der Kandidaten wirklich zufrieden sind und keiner sie wirklich begeistert, dass sie aber sozusagen die Nase rümpfend sich dann für denjenigen entscheiden, der ihnen noch am liebsten ist. Die große Unbekannte in dem ganzen Spiel ist Robert F. Kennedy, der kann sozusagen das Ganze noch völlig aus den Angeln reißen. Auch da weiß man nicht ganz genau, wird er jetzt eher Wähler von Trump abziehen oder Wähler von Biden? Und wie sieht es eben in den entscheidenden Staaten aus? Denn das kann ja anders aussehen als in anderen Staaten. Und dann da ist auch noch eine ganze Menge Überraschungspotenzial.
Also Herr Greven, das ist die Einladung für November für die Auswertung. Ja, und dann haben wir uns gedacht, nach diesem netten Gespräch, wir werfen nochmal einen Blick nach Amerika, versuchen das noch ein bisschen zu ergänzen. Und wir haben ja schon gemerkt, sehr viel von den Fragen, die wir diskutiert haben, sind irgendwie auch abhängig von den Menschen vor Ort. Und dann hat es gepasst, dass einen in unserer Runde in einer Bar, in einem Café, so richtig genau weiß ich gar nicht mehr, jemand kennengelernt hat, der aus Amerika kommt, aus Austin kommt, also auch noch aus einem Bundesstaat, der besonders ist vielleicht, und der uns diesen Blick von vor Ort geben kann. Insofern, ich spiele den Ball zu AHA rüber und dann gehen wir ins zweite Gespräch, der besondere Blick auf die USA. AHA.
Ja, wir werden jetzt die Sprache wechseln für unseren Gast. Bitte entschuldigt Fehler. Es ist eine Weile her, dass ich Englisch gesprochen habe. So, welcome Ben. Thank you for being here. We will talk about US politics today, as we did before, with our German guest. And today, or now, we want to talk about your personal perspectives. And but first, before we start, maybe you could introduce yourself. What are you doing and why are you here?
Cool. Thank you guys for having me. Super excited. I will definitely preface, I am by no means a policy expert, but, you know, as is inevitable in the United States at the moment, I am involved and inundated with political things. My background, I am a mechanical engineer. By background, I am currently in Oxford, London, at a CO2 removal conference. So talking all things, how do you get CO2 out of the atmosphere? That is, you know, kind of what my bread and butter is working right now. Really, really focused on the environmental space. And so potentially that will leak into my political views. It definitely does. So that's a little bit about me. Super excited to be here.
Thank you. Thanks for your time. So we would like to start with one question about the political situation or topics that are most important right now. So what do you think, which issues are, the most important to voters in this election 2024 and why?
Yeah, for sure. I think, probably obviously the economy is always front and center of most constituents' minds. I think inflation has played a kind of big and important role. On a more personal level, being from Texas, I think immigration is something that has a lot more local effect and looks very different locally. And as such, I think like federal policy on that is sometimes difficult to decipher. Because having a singular, homogenous federal stance on something is difficult for immigration, which is an incredibly local issue. I think those are what's, you know, probably stated as top of people's minds. But I mean, like what reaches media and gets publicized about the most is probably like scandals as of recent, right? Like, I think most of my news feed is something about, oh, like Hunter Biden's conviction or Donald Trump's recent jury trials. So I think, it's ends up feeling a lot more like a personality, personal scandal, political race, as opposed to anything that's very policy substantial, which is, you know, maybe not the way you want things to be.
We were talking about the scandals before already with our other guest. You are talking right now about your perspective from Texas. Would you say that depending on each state, there are different topics, different issues that are more important to the voters than others? And if so, how does the campaign deal with that, or how do the candidates deal with that?
Yeah. I mean, it's definitely hard for me to get a window into how campaigns look different in different states. I think that has to be a really interesting kind of qualm. I mean, yeah, certainly the United States is a really, really big region. There's a lot of really interesting geospatial differences, which translates into like cool cultural differences, depending on kind of what part of the United States you're in. And certainly, you would have to think at this point in time that campaigns run themselves differently if they're in California versus they're in Florida. And I don't know. Yeah, I mean, I think something that has been interesting is the Biden campaign seems to, for the most part, be running on a platform of against, you know, Donald Trump. And maybe, you know, that was the first time. Their first campaign just was just the same. But what's interesting for that is the most recent court conviction for Donald Trump. You just kind of see like an immediate after that conviction, social media blow up of, yeah, Donald Trump's totally from the right, saying Donald Trump has totally just won this election. You know, like seeing that really immediate and very quick was, you know, obviously a bit jarring. And I think it was internally recognized in the Biden campaign to be like, look, like it's not useful for this guy to not be on the campaign trail, this guy being Donald Trump. The best benefit for Biden's campaign is Donald Trump getting as much face time as possible. And yeah, just kind of showing, okay, this is who we're not voting for, as opposed to Biden offering something really strong to vote for. It's really just a case of, yeah, you definitely don't want this other person. And so, yeah, that's been interesting. Yeah, no, definitely. I mean, depending on the state, voters have different preferences. I mean, certainly my family, I'm originally from Kansas. My family in Kansas would vote very differently than my family in Texas. I could potentially speak more on that, but not super well, because I mean, I am in Paris currently, so it's hard to tell.
Okay, I've also one question, and especially during the last presidential election, but also right now, we have different celebrities engaging in political debates, like Taylor Swift, for example. And how high would you rate the influence of celebrities like Taylor Swift in the voting behavior of US citizens?
Yeah, geez, no, I remember. Yeah, seeing that whole kind of thing. Has Taylor Swift come out and said, like, oh, like, this is the presidential candidate that I'm voting for?
At least, I think so. She said something against Trump. I don't know whether she's supporting Biden in a direct way, but
yeah,
there have been some hints, him in right? A direct way. But yeah, at least she spoke against Trump, and pretty popular in social media, as we just talked about it.
Yeah, no, totally. Okay, I just wanted to check that. I think, yeah, that's something I've seen as well. Yeah, the influence of celebrities in American politics, I mean, certainly has to be pretty huge. And maybe that's part of why Donald Trump has, you know, been able to monopolize so much of the right, is because he is himself a celebrity, right? Like, I mean, he was originally a TV star. So it's, you know, difficult to unintertwine those two things when it's like, yeah, well, the other presidential candidate is literally a celebrity. I don't know. I mean, I guess, again, my political background is limited, but, you know, like Ronald Reagan was also a movie star, right? Like Arnold Schwarzenegger being the governor of California, also a movie star. I mean, there's like certainly a pretty verifiable history of pop celebrities moving into political positions in the United States. Again, not a great political analysis from my end, but it's kind of mind-boggling that that is the case. So certainly there has to be a lot of sway that these people have. Yeah, on my social media recently, Logan Paul interviewing Donald Trump came up, which is like, yeah, not a fun combo for me. I very much dislike both of those people. And I was like, oh, wow, you put them both in the same room. Great. Really dislike this. And yeah, I don't know. I mean, that just felt really gross to me just because, I mean, you know, Logan Paul at no point in the interview, as far as I'm aware, was like, yes, like everyone should go vote for Donald Trump. It wasn't like a super, super firm endorsement. It was obviously good for his brand. What mainly I saw in that clips of that video were just him trying to sell his, you know, water bottle, his electrolyte brand, you know, and just the confluence of shameless capitalism with your political campaign. I just felt like a really, really tough combination. So yeah, certainly there's a lot of influence. Hard to say exactly the degree it is, but you know, something I see definitely.
Ben, from Germany, it looks like Biden is losing support from the younger generation due to his policy concerning Gaza and Israel. From your experience and from your talks to your peers, how relevant is this loss, and does Trump benefit from that?
Yeah, I think there is a lot of talk about, you know, Gen Zs and the younger generation being a really important piece and key to this election. I mean, you know, questionable how much young voters really turn up at the polls anyways, but yeah, certainly the Israel-Palestine issue is something where I think a lot of my peers feel very disconnected from established politics, because I mean, it's not, Israel-Palestine isn't that much of a currently a Biden or a Trump issue. I think both of them would probably support Israel in similar fashions, at least as far as they've been communicated to us. And so it's like this kind of discontent of like, well, yeah, neither of these people are interesting on this very important and very seminal issue that is getting a lot of traction. So I went to the University of Texas at Austin. I, you know, wasn't there when there was a fair amount of protests, but UT Austin, as with all of many other college campuses in the United States, had some sit-ins, camp-ins, and pretty serious political activism about the Palestine, Israel-Palestine conflict currently. And there was a pretty severe state crackdown on campus to the point where people were being handcuffed. There was pepper spray involved. I mean, it was like a very serious kind of riot control situation. And so, yeah, it's this really complicated point where on almost all other policy issues, I think, you know, people in college campuses would be, people of my age in college campuses are aligned behind roughly what the things that Biden supports. But this particular hotbed issue is totally not in his favor. I don't think that that's going to swing voters to Trump by any means, but I think that will dissuade a fair amount of young people that would be typically pro-Biden to maybe not be motivated to show up to the polls. Difficult to say how causal that is, but yeah, I definitely think that plays a role. And then, yeah, as far as Trump being able to swing some of the younger generation, I think like there's been a lot of big social justice movements politically, being politically correct and politically accurate in the United States. I think that has totally turned off particularly the male young population, right? Like it's like a you know, address your role in perpetuating a patriarchal society. And then on the other hand, you see Trump as this kind of like macho, speak for the people, speak for my silenced masculinity now kind of person. And I think there's really been some appeal to that. So yeah, I think there's definitely some anti-PC sentiment that is felt just the same.
Eddie, leg einfach los, genau.
Okay. Yeah, I would have another question. We talked about the MAGA movement earlier. And when I think of the last few years in the USA, the storming of the Capitol comes me to mind. And this makes me wonder whether there is a danger that such a terrible incident could happen again. What do you think about it? And what's your feeling?
Sorry, this was, can you restate? This was in regards to the January 12th riots, the January 9th riots? I should know the date. Maybe
sixth,
I shouldn't.
Correct.
Sixth. I was wrong on both counts. Thank you for the correction. Yeah. And the question was, okay, opinion about that and fears of that happening again was the question?
Yes, of course.
Cool. Yeah, no, totally. I think I made a flippant comment to a colleague recently of like, yeah, maybe it's a good thing being in Paris for the moment, but certainly Paris has its own political issues. So that's been fun. Yeah, God, it sucks. It really does suck. I mean, again, I was born and raised in Kansas for some amount of time, mostly in Texas, both quite red states for the most part. And yeah, I have friends from, you know, really rural parts of the United States. I don't know if anyone's seen, sorry, I'm taking a total sidebar to this, but I swear I'll get back to it. I don't know if anyone's seen, it's a documentary on Apple TV called Boy State. And Alice, I mentioned this to you at one point. But it takes two people, two juniors in high school from every school in Texas, and they do it in other states, but Texas is the largest. And so, and it, by those metrics, you're going to overrepresent rural schools because it's not a population-based selection of people to go to this conference. And it's essentially a model UN for a state basis. So you get all these kids together, all these juniors, and they form a little mock government. And yeah, they go from there. And my particular boy state was the first boy state in Texas to vote to secede the Union. That was the biggest legislation that my group passed, which is insane. Also, it's funded by a veterans organization. So all the veterans are like, guys, like, what are you doing? The point of this is I got to spend a lot of time in my childhood, and I have a lot of friends that come from the really rural backgrounds where you're not super exposed to diverse people, diverse opinions, and you get to have this really local thought bubble. This tends to lean very conservative in the areas that I'm from. And yeah, the January 6th, you know, kind of riots and that, it's just this kind of crazy position where you're looking at these people and you're like, how are people buying into this? How are people believing this? If you're, you know, I'm fairly on the left, and it's very confusing. But if you're fairly on the right, you're like, yeah, that's my people. They're doing it. And I'm very happy and appreciative of the fact that I've gotten to experience it. You know, it's a pretty divided thing. It's about half the state feels one way, half the state feels the other. They're not crazy people. These are all people. And, you know, having the background of getting to interact with a lot of people that, like, I understand the thought processes and the communities where, you know, conservatism exists a lot, and it's really strong and a part of cultural values, et cetera. But it is mind-boggling when you see that on TV, that this is happening. Long short, yes, I am worried that that would happen again, in part because, yeah, it's so confusing the fact that someone can feel so adamantly different than how I do. You know, reconciling that is always very difficult for anybody, for any belief. But it's pretty jarring to see that. Yeah, definitely worried about that.
Okay, thank you.
Of course.
So my question would be concerning the two-party system. In Germany, we have currently, I think, six parties in the parliament, and three of them are even in the government. And in the US, we just have the Republicans and Democrats really present on the political stage. And that's, of course, difficult, especially for younger generations, as they tend to be not that fixed in their political opinion, and therefore I have no other options but these two to choose from, at least none who look to be successful. And therefore, I'd ask you, is it even worth a consideration to vote for any other parties to young people like you? Or is it just the decision to vote for Trump or against Trump?
Yeah, yeah, no, that's a correct phrasing, to vote for Trump or against Trump. Yeah, the Robert F. Kennedy Jr. problem. also, just a wild... I mean, again, I don't know politics very well, and I also don't know history as well as I wish I did. But the lineage of Kennedys and the fact that he's able to just be a name that runs and still be able to get some amount of votes. Yeah, I guess, sorry, I'm derailing this. In the people that I get to talk to that are politically active, I don't know anyone that's really talking about Robert F. Kennedy seriously, which is a real shame. I think it was a little confusing when I first came to France. Like, I obviously understand that, like, there's a lot of political, there's a lot of governments that are set up that have multiple political parties. You know, that's like a fairly common thing outside of the United States. But, you know, being as, you know, American-centric as Americans often are, when I got here, I was like, oh, wow, like, people have to form coalitions. The idea of forming coalitions was like a somewhat novel concept to me, because you don't. There is not a coalition. There's one party and then there's the other party. You don't have to bring anyone else on board to some degree. Yeah, I really wish that there were more parties. I wonder if the sentiment of a lot of Americans is that they also wish that there was more parties. But no, I don't think at the moment it's like, yeah, like, a vote for Kennedy is a vote that doesn't matter. It's a wasted vote, you know, similar to a vote in Texas at the moment is a wasted vote for a federal election. Sorry, I stole your thunder. My bad. But we can follow up. We can dive into that more. I'll stop talking.
No, it's fine. You can do that. That's very interesting. So, so I have another question for you. Since this has been a topic in Europe during the last elections and also for most of federal elections in many countries, and also in the States, I want to ask you, and you're working in climate as well, I want to ask you, how do you feel about the candidates' approaches to addressing climate change and environmental politics? Is this a topic at all? Yeah.
Totally. Gosh, I truly should be more in tune with exactly what the policies are on either side in terms of, you know, their policies in regards to environmental legislation, et cetera. It's a no-brainer that Biden is going to have and be able to pass more favorable environmental policies. The Inflation Reduction Act is the single largest piece of legislation that is single largest monetary piece of legislation that has gone towards climate change. Really, really interesting. Super, super stoked about that. We currently, at the after conference drinks that I'm at, we had Jen Wilcox, which was the former head of the DOE, currently working for a monitoring reporting and verification company for carbon dioxide removal, MRV for CDR, if I were to use awful acronyms. She was here attending and speaking to us. Under the Biden administration, she got to lead the DOE in a lot of the actual policy mechanisms that were enacted under the IRA. Really, really fascinating stuff. Also, interesting that she just got out of politics, you know, very recently. I don't think that's any coincidence. It's a contentious time at the moment. And I think she potentially saw herself being able to have more impact going into the private sector during this tumultuous political time. You know, I won't speak for her by any means, but so definitely excited about the things that Biden has been able to pass. What Trump's stance is, I think I remember deregulation of EPA and, you know, not cutting funding to different governing bodies, but don't quote me on that, because, you know, I should be able to know better the harms that he did. Also, reading news that is like, hey, here's all the bad things that happen in environmental politics is not maybe the most fun or uplifting news for me to read, but probably useful considering my field. I think for the general public, I don't think this plays near as much of a factor, right? Like, the 45Q tax credit, I think, passes very few people's minds. It's the tax credit that gives you money for geologic sequestration of CO2, depending on how you do it. That's something that's super relevant to me, that I guarantee you 99% of the United States population has no fucking idea. Apologize for the language there. Really interested in how those kind of policies make a renewable energy transition happen, considering the United States is the single biggest emitter historically of CO2 in the world. So, you know, has a historical burden to bear there. With Donald Trump, that probably will not come to light.
We could discuss that for hours. Yeah. I think so. But yeah. We have two last questions now from TM. And
yeah. Okay. A few minutes ago, you stated that a vote in Texas is basically a wasted vote. And that's, of course, because of the pretty Republican-leaning opinion of most of the state's inhabitants. But my question would be, as the U.S. political system, especially with the Electoral College and the overrepresentation of rural regions and rural states with a low population is the way it is, don't you sometimes feel betrayed by it? Usually the Democrats and the progressive people win each election by the amount of votes they gain, but still it's a very close race always due to the circumstances.
Yeah, gosh, I, as a person that cares about climate issues, and again, I'm an engineer, so my policy understanding is poor. Al Gore versus George Bush, you know, like him, Al Gore clearly winning the popular election, and then the state of Florida, as far as I'm understanding, being able to decide the president very, you know, solitarily. They're the deciding vote for that. Crazy concept, right? In effect, everyone's vote who voted for Al Gore didn't matter. All that mattered, and this isn't exactly true, but all that mattered was these couple people in Florida deciding the election, right? Certainly the way our electoral system works is difficult. As a person who, you know, originally came from a rural part of America, certainly you need to have some kind of system in place that doesn't just let the popular vote, you know, win. Rural opinions matter massively, not just because they are who supplies all of your food, right? Like, agriculture is so massively, on a climate perspective, so massively important. Like, these are the people who we're relying on to turn the tide on climate change as far as carbon removal goes. But also because, yeah, I mean, like, you need to have politicians care about their entire electorate. And if it's a population-based vote, you're only going to LA, New York, Houston, et cetera. Do I feel betrayed? How do I emotionally feel about that? I mean, it's frustrating. It's frustrating, and it's so demotivating to ever vote about anything, because you're like, oh yeah, I mean, it doesn't super matter while I'm in Texas. For local elections, that's not the case, and I need to be a lot better about voting in local elections. Difficult when you're other places as well, but yeah. It's a frustrating system. I understand why it's in place too. Gerrymandering also feels, it's a whole separate topic, but gerrymandering feels insane. The shape of the district that I vote in San Antonio, Bexar County, it's like ridiculous. It's this little tendril that comes into the city and then goes out west into rural desert areas. So it does feel like, yeah, you're kind of being manipulated and is not pleasant.
All right, then I think it's my turn now. I have another question, which is a little bit another direction than we had. I wanted to ask you, what do you think, what impact do you think that recent international events, like, for example, the war in Ukraine or the Israel-Palestine war, what do you think, which impact will these events have on the election, on the decision of the voters, and especially on the outcome of the election?
Yeah, certainly in social media, the Ukraine war within the States has, you know, fallen off quite a bit. It's not something that I hear a bunch of news about. I'm not super well connected with it currently. Does that speak for larger voter opinions in the United States? I'm not sure. But it definitely feels like, again, yeah, going back to the prior answer, for young populations, the Israel-Palestine issue is quite on people's minds. How that translates into actual voting behavior, also not totally sure. But yeah, my guess still at the end of the day is that international relations still matter far, far less than how the domestic economy, et cetera, is going. Yeah, I think that's probably my answer on that.
So, yeah, we are running a bit out of time since we still have another topic, and I guess you have to go as well and participate in the conference. But thank you for your time, and maybe we will hear each other soon. Yeah, who knows? Carbon removal, important topic, or climate we like to discuss as well. So we'll see about that. And yeah, thanks for your time. Bye.
Yeah, totally. Thank you, everybody. I'll hop off. Appreciate y'all for having me.
Thank you. Bye-bye. Okay, so now switching back to German. das geht dann doch einfacher jetzt. Ja, also wie sind so eure Wahrnehmungen jetzt nach dem Gespräch? Was hat euch am meisten überrascht? Oder ja, jetzt nach beiden Gesprächen? Ja, mal so in die Runde.
Also er hat eigentlich genau das gesagt, was auch schon mein Eindruck zuvor war. Also gerade was jetzt dieses Wahlsystem angeht, es ist natürlich super frustrierend, wenn man jetzt in Texas lebt, was ja wirklich es ist ja nicht mal ein Swing State, also es ist ja ein Staat, wo du absolut kein Land siehst als Demokrat. Und das ist natürlich ultra frustrierend. Und gerade weil er eben so in Environmental Issues, also in Umweltpolitik, vertieft ist, ist das Ganze noch viel schlimmer für ihn, weil selbst die Demokraten machen ja jetzt keine super engagierte und ansprechende Umweltpolitik, ja? Also davon kann man ja nicht sprechen. Und was er eben auch angesprochen hat, es scheint so zu sein, dass diese Wahlen wieder sehr von der Wirtschaft entschieden werden, also dass die wieder sehr prägend für die Entscheidung der Wähler sein wird. Und natürlich andere innenpolitische Themen, so wie die Einwanderung eben und die Politik dahingehend. Und was er eben auch angesprochen hat, also hätte JV es nicht gefragt, hätte ich es natürlich gefragt, und zwar bezüglich des Ukraine-Konflikts, weil ich hatte auch den Eindruck, dass das in den Medien ein bisschen außen vor war, gerade aus Perspektive der USA. Und für uns steht das ja quasi vor der Tür, also für uns ist es ja von zentraler Relevanz, während die USA zwar schon daran interessiert sind, dass die Ukraine in diesem Konflikt die Oberhand gewinnt, aber es ist eben gerade für die US-Wähler kaum präsent oder scheint kaum präsent zu sein. Aber war sehr, sehr interessant, mal diesen Einblick zu erhalten, so von innen heraus.
Ja, er ist sehr, sehr aktiv. Das habe ich auch gemerkt. Wir hatten schon oft über verschiedene Themen diskutiert. Und ja, das war für mich aber auch neu, oder das vergesse ich oft, wie abstrakt eben zum Beispiel der Ukraine-Krieg ist, dass ja, das polemisch leicht ausgehebelt werden kann. Hier Steuergelder, die irgendwo weit wegfließen, hat gar nichts mit uns zu tun. Und ja, was dann auch natürlich viele Wähler anspricht, gerade eben auf der Republikanerseite. Ja.
Ich glaube, so ein bisschen ist auch klar geworden, also bei ihm jetzt weniger, weil wir mehr nach seiner Wahrnehmung gefragt hatten oder ihr gefragt hattet. Aber im Gespräch ja vorher auch klar geworden, ja, so ein bisschen ist es im Dunkeln tappen, ne, was den Blick auf die Wahl betrifft und darauf, was da am Ende für ein Ergebnis rauskommt. Denn ich glaube schon, wenn man allen Umfragen irgendwo Glauben schenken mag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende da Trump als Sieger rausgeht, ja, zumindest nicht unwahrscheinlich, so, und dann stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, was passiert dann so, also was heißt das für Amerika, was heißt das für das Land, was heißt das auch für uns, so, und ich finde schon, dass das immer so ein bisschen deutlich wurde, dass man zwar einerseits sagt, ja, wir müssen uns auf diesen Fall X vorbereiten, aus europäischer Sicht, und andererseits so richtig hat man nicht einen Plan, während Trump, wenn man allen Pressemitteilungen Glauben schenken mag, ja einen klaren Plan hat, also dieses Playbook für den ersten Tag ist geschrieben. Ob man es dann so durchsetzen kann, weiß ich nicht. Die Aussage am ersten Tag, ich will Führer sein, also Diktator sein für einen Tag, hat er ja gesagt. Das ist ja am Ende schon irgendwie aussagekräftig. Insofern, das ist einerseits erleuchtend und andererseits, glaube ich, so ein bisschen bleibt es dabei, dass das für mich manchmal Amerika an viele, viele Verhaltensweisen so eine Blackbox sind. So, da kann man viel drüber lesen und versuchen, sich hineinzuversetzen. So alles, alle Schritte komplett, so aus menschlicher Sicht, aus eigener Sicht, verstehe ich nicht komplett. Aber es geht mir in Deutschland teilweise auch so.
Ja, wir haben ja jetzt auch nicht mit dem durchschnittlichen Texas-Wähler gesprochen, muss man ja auch sagen. Also das hat er auch am Anfang gesagt und seine politische Richtung ein bisschen mit angegeben. Ja, was mir ein bisschen auffällt in der ganzen Debatte jetzt ist, oder das ist so mein Eindruck, dass wir 2016 vermeiden wollen. Also als niemand davon ausgegangen ist, dass Trump wirklich gewinnt. Und das ist ja jetzt ganz anders. Und trotzdem, ja, hat niemand einen wirklichen Plan. Es alle hoffen, ja, wir hatten das ja vorhin auch mit Herrn Grieven, dass er meinte, er kann nur sagen, was er hofft. Und ja, ich habe da eben trotzdem ein bisschen so den Eindruck, dass eher ein Augenverschließen ist als die tatsächliche Auseinandersetzung damit, was dann wirklich passiert, wenn Trump gewinnt.
Ich glaube, Fakt ist schon so ein bisschen, dass wir nicht darüber sprechen können, dass das schon für das demokratische Zusammenleben radikale Folgen hat, egal wie es ausgeht. Also wenn Trump die Wahl gewinnen sollte, dann wird er sich daran machen, soweit es in seiner Möglichkeit ist, trotz Checks and Balances und trotz dem ausgeglichensten demokratischen System, wenn man so die Theorie Glauben schenken mag, da Sachen auszuhebeln und Sachen zu radikalisieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gleichzeitig wissen wir ja schon seit Jahren, dass gewisse demokratische Gepflogenheiten, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ne, Wahlergebnis zu akzeptieren und, keine Rolle mehr spielen. Und andersrum, wenn er die Wahl verliert, ist das Bild genauso düster, meiner Meinung nach. Weil dann muss man sich die Frage stellen, verhindert man diesmal so eine Art Bürgerkrieg oder zumindest Aufstände? Was macht das mit der Akzeptanz von Wahlen in der Zukunft und so? Das sind viele, viele Fragezeichen, glaube ich, am Ende, die so ein bisschen stehen. Hans, mich würde deine Sicht mal noch interessieren. Wie stellst du das quasi insgesamt ein, um so ein kleines Schleifchen drum zu binden?
Ja, also ich halte ja viel von dem Begriff der Lernprovokation. Und ich glaube, wie du es eben auch nochmal beschrieben hast, Pierre, das ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera, vor der man aus europäischer oder deutscher Sicht jetzt auf die USA guckt. Und ich glaube, die Lernprovokation muss darin bestehen, dass man sagt, wir müssen endlich lernen, in einer zunehmend multipolaren Welt den Pol, den Europa, und es kann ja wirklich nur Europa sein, spielen kann, aktiver zu spielen. Und das wird nicht leichter, weil Europa, wie wir ja auch schon festgestellt haben, politisch zunehmend nach rechts rückt. Nicht? Also wir können nicht einfach Hände in den Schoß legen und sagen, na mal gucken, ob es jetzt Trump wird oder Biden, Pest oder Cholera, sondern im Grunde müsste man jetzt sagen, okay, wie sieht zukünftig in einer multipolaren Welt, wo dann China dazu gehört, wo Indien dazu gehört, wo in irgendeiner Weise auch Russland dazu gehören wird, wie sieht denn da die europäische Perspektive aus? Und dann zu sagen, ja, mit welchem Europa haben wir es denn da eigentlich zu tun? Das ist das, wovor mir so ein bisschen, ich will nicht sagen graut, aber wo ich drei große Fragezeichen in meinen beiden Augen habe und habe keine Ahnung, wohin das gehen wird. Aber man muss diesen Risiken, die da auf uns zukommen, einfach ins Auge gucken. So ist es. Das meinte ich übrigens vorhin auch im Gespräch mit Grieven, dass ich sagte, ja, vielleicht muss man einfach hinnehmen, dass Trump diese Wahl gewinnt, hinnehmen im Sinne von akzeptieren, dass das vielleicht so sein wird. Nicht, dass man dann das über sich ergehen lässt, ne? Sondern akzeptieren, damit kalkulieren, die Augen nicht davor verschließen, dass das vielleicht im Moment die wahrscheinlichere Perspektive ist. Auf die muss man sich vorbereiten. Aber wie?
Das heißt, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, macht dir das Sorge, dass diese Geschlossenheit fehlt? Also europäischer Staaten, also die klare Positionierung, wie gehen wir mit Trump um?
Ja, nicht nur, wie gehen wir mit Trump um, sondern ich gucke jetzt wirklich auf den Globus und sage, wie teilt er sich geopolitisch auf? Die ganz alte Zeit der Kalte Krieg mit Russland, USA und ihren jeweiligen Systemen, das ist lange vorbei. Dann dachten wir 1990 nach der Niederlage der Sowjetunion, wir haben jetzt die unipolare Welt, das Ende der Geschichte, nannte Fukuyama das, ist auch alles falsch. Und das, worauf wir jetzt zusteuern, ist eine zunehmend multipolare Welt. Eine multipolare Welt, wobei da Staaten oder Systeme auf einmal zu Weltplayern, zu Global Playern werden, die das mindestens in der jüngeren Vergangenheit nicht waren. Also wie China auf der Weltbühne agieren wird, weiß ich nicht. Wie Indien auf der Weltbühne agieren wird, weiß ich nicht. Wie Lateinamerika, Brasilien vorweg, auf der Weltbühne agieren wird, weiß ich nicht. Wie Afrika, Südafrika vorweg, auf der Weltbühne agieren wird, weiß ich nicht. Das sind Rechnungen oder Gleichungen mit ganz vielen Unbekannten. Und dann haben wir Europa. Und man kann sagen, also wenn wir irgendetwas, irgendeine Rolle noch im Weltgeschehen, in diesem multipolaren Weltgeschehen spielen wollen, dann muss Europa in irgendeiner Form zu einer Position finden, die mehr europäische Gemeinsamkeit ist. Da geht es mir gar nicht um die Frage primär, wie gehen wir mit Trump um, sondern welche Rolle spielen wir in dieser Welt? Diese Lage wird schwieriger vermutlich, wenn da dieser erratische Donald Trump die Administration übernimmt. Aber eigentlich ist mir Europa wichtiger als der Umgang mit Trump.
Ja, volle Zustimmung an der Stelle. Hans, gut auf den Punkt gebracht. Ich zweifle daran, dass das funktionieren wird. Also zur Europawahl kommen wir eh gleich. Also wäre die perfekte Brücke, die du gebaut hast in deiner Moderatoren-Tätigkeit. Aber abseits davon, ich glaube nur, dass das nicht kommen, nicht, also dass man sich darauf vorbereitet, glaube ich schon. Es funktioniert aber nicht in der aktuellen Konstruktion der Europäischen Union, wo gerade Außenpolitik halt nicht wirklich, also es war eine Säule des Vertrags von Maastricht, aber faktisch nicht funktioniert. Die hohe Vertreterin der hohe Vertreter der Außenpolitik wird ja nicht ernst genommen. Und dann gilt der alte Satz aus dem Kalten Krieg immer noch, wenn ich in Europa anrufe, wer geht ans Telefon? Ja, also normalerweise geht der französische Präsident ans Telefon und vielleicht, wenn er Zeit hat und Lust zu sprechen hat, dann Olaf Scholz und dann ist Schluss. Also damit sagen, es macht es ein bisschen schwierig, denn eine Forderung aber ist sehr unterstützenswert und wäre wahrscheinlich auch eine Lösung darauf. Vermutlich wird man im November dann wieder aus allen Wolken fallen. Das war jetzt die Parallele zu Russland, wo die Leute aus dem Fenster fallen. Egal. Und dementsprechend, mal schauen. Vielleicht nehmen wir die Brücke aber trotzdem, denn wir wollten ja zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Europawahl werfen. Das macht auch deshalb Sinn, weil viele Entwicklungen, die wir heute für die USA besprochen haben, doch, ja, nicht 1:1, aber in ihrer Extremität sich vielleicht auch in Europa widerspiegeln. Ich glaube, die Ergebnisse brauche ich nicht nochmal rezitieren. Die haben alle vor Augen, wer die Gewinner der Wahl sind. Das ist, glaube ich, auch allen erstmal klar, dass da so eine blaue Welle, wie es genannt worden ist, durch Ostdeutschland sich bewegt, ist, glaube ich, unstreitbar, also auch nichts Neues. Dass die CDU vermeintlich als Gewinner dasteht, darüber kann ich nochmal sprechen. CDU, CSU ist auch klar. Interessant an der Wahl, glaube ich, ist am Ende nur die Frage, dass alle Umfragen sagen, diese Wahl ist halt eine Wahl für Europa, aber eigentlich hat man über die Bundespolitik abgestimmt, so, und dementsprechend muss man diese Wahl, glaube ich, auch von diesem Kontext betrachten. Und mich würde eigentlich erstmal interessieren, was so ein bisschen eure Punkte waren, die euch bei dem Wahlergebnis ja überrascht haben oder Sachen, die euch auffällig gewesen sind. Einfach so eine klassische Sportjournalistenfrage, was ist erstmal für euch merkwürdig auffällig gewesen? Und danach will ich gerne mit euch nochmal den Blick werfen auf so ein bisschen Jugend und das Ergebnis bei der Jugend. Ich glaube, das macht bei uns in unserem Genese des Podcasts Sinn. So, TM, du kannst einmal starten. Wir gehen die Reihe dann in altbekannter Manier durch.
Lieben gern. Zuallererst mal vielleicht zu den anderen Staaten, die gewählt haben. Also, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht, dann gab es auch einige Ergebnisse, die zumindest recht positiv aus meiner politischen Sicht aufgenommen wurden, zum Beispiel die Abstimmungsverhältnisse in Polen. Also da wurde ja recht pro EU gestimmt, eben gegen die ehemalige Regierungspartei. Dann in den skandinavischen Ländern, da hatten wir eher sogar noch eine Wählerwanderung hin zu progressiven Parteien weg vom rechten Rand, was vielleicht auch ganz interessant ist vor dem Hintergrund sämtlicher anderer Wahlen in Europa. Und in Ungarn, da hat nämlich auch die aktuelle Regierungspartei von Viktor Orban an Stimmen verloren im Verhältnis zur letzten Europawahl, und zwar gar nicht so wenig. Also der Gegenkandidat hat schon
zumindest mal ein Statement gesetzt, was natürlich den werten Herrn Orban in eine Bredouille bringt. Und was die lokalere Ebene angeht, es ist also schwer das auszusprechen, aber es ist ja keine Überraschung, wie jetzt gewählt worden ist. Also es war ja abzusehen, es hat sich abgezeichnet. Ich denke, gerade dieser massive Verlust, den wir bei den Grünen sehen, wird auch nicht nur durch die mediale Resonanz geprägt sein, dass also viele aufgrund dessen, dass in den Medien ja geradezu drüber hergefallen wird, über diese Partei viele abgewandert sind, sondern auch, weil eben Klimaschutz nicht mehr so präsent ist in den Medien. Es gibt genug andere Krisen, mit denen sich beschäftigt wird. Und ich glaube, gerade die jüngeren Leute, um dann demnächst auch zu den Jugendlichen überzugehen, haben sich dann eher entschieden, irgendwelche Nischenparteien zu wählen, also Kleinparteien, die vielleicht ein ähnliches Wählerprofil haben, wie eben progressive Parteien wie SPD, Grüne und so weiter, aber eben nicht diese negative Konnotation innehaben, die jetzt aufgrund der Regierungszeit und aufgrund gerade des medialen Echos, was wir halt so sehen, belastet sind.
Also ich finde, da wurden schon sehr viele gute Punkte genannt. Ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Was mich vielleicht noch ziemlich überrascht hat, ist auch, das hast du gerade auch schon ein bisschen angesprochen, der Erfolg der Kleinparteien insgesamt fand ich wirklich sehr überraschend, weil man es ja wirklich auf europäischer Ebene insgesamt fast überall sehen konnte. Aber auch vor allem in Deutschland hat mich insbesondere das Ergebnis der Volt-Partei sehr überrascht, dass die so stark waren, vor allem bei jüngeren Wählern. Hat man da gesehen, dass sie wirklich teilweise vor Parteien wie der FDP oder der Linken deutlich vor denen waren und wirklich sehr starke Stimmanteile abgeholt haben, gerade bei der jüngeren Wählerschaft. Und das hätte ich ehrlich gesagt der Partei Volt vorher nicht zugetraut, dass die so gut performen werden jetzt bei der Europawahl. Deswegen fand ich das auf jeden Fall sehr überraschend. Und ansonsten, ja, die anderen Parteien, CDU, CSU, AfD, ich denke, das überrascht niemanden. Das war auf jeden Fall abzusehen, dass sich dieser Trend so fortsetzen wird. Das hat man ja auch schon vor der Wahl deutlich gesehen. In Frankreich war es nochmal besonders krass mit dem Rassemblement National, wie stark die dort geworden sind. Mittlerweile, da hat man ja gesehen, dass zum Beispiel die Partei von Macron ist ja nur hatte halb so viele Stimmen wie das Rassemblement National. Das war schon auch bestürzend, sage ich mal. Aber nicht wirklich überraschend, leider nicht wirklich überraschend.
Ja, also zu Frankreich könnte ich jetzt auch was sagen, aber ich glaube, das können wir uns nochmal für eine ganze Folge aufheben. Also zum Kontext, ich lebe gerade hier, deshalb. Das ist auf jeden Fall sehr angespannt, auch die Situationen in der Bevölkerung allgemein, Polizei und so weiter. Aber ja, da möchte ich jetzt gar nicht weit ausholen. Zu Deutschland selbst, weiß ich gar nicht, was ich so groß sagen soll, außer dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass der Zug abgefahren ist bei den etablierten Parteien. Ich war ein bisschen enttäuscht, nicht nur ein bisschen, aber irgendwie von SPD, Grünen, die ja an sich auch gute Konzepte haben, auch sich mit der Social-Media-Arbeit Mühe geben. Da finde ich es jetzt schwierig, ob man das Wahlverhalten allein unter den jungen Menschen allein auf Social Media schieben kann. Sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber ich denke schon, dass das mit reingespielt hat. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich personalisiert Werbung für Volt bekommen habe, also trotz der unterschiedlichen oder anderen IP-Adresse, das kam dann doch durch. Und dass ich die Werbung auch einfach stark fand, jetzt unabhängig von den Inhalten. Und ich glaube, dass da die Parteien, die an sich ja auch in ihrem Wahlprogramm durchaus Dinge mit enthalten haben, die junge Menschen interessieren und die ihnen auch wichtig sind, dass sie einfach mehr, stärker nachziehen müssten, weil da die AfD einfach etwas geschafft hat, was sonst keine andere Partei auch nur annähernd erreichen konnte, bis auf eben Volt. Und das hat sich ja dann auch positiv niedergeschlagen. Ja, das ist so mein kleines Statement dazu. Und die Auflösung der Assemblée Nationale hier natürlich auch spicy.
Absolut, absolut. Ich versuche mal ganz kurz TM noch zwei, drei kleine Ergänzungen oder so. Es gibt von Infratest DIMA, glaube ich, so ein bisschen die beste Analyse der Wahl oder die ausführlichste. Also vielleicht eine Sache, die untergegangen ist. Also die CDU, CSU, ja, Wahlsieger mit 30%. Fakt ist aber auch, von den 15%, die die Ampelparteien verloren haben, haben sie gerade mal 4% bekommen. Der Rest ist quasi gewandert, entweder fragmentarisch in Kleinstparteien oder in die AfD. So, das heißt also auch, die CDU-CSU hat eigentlich ein Problem. So, ja, das Problem, wenn man die Umfragen Glauben schenken mag, heißt Friedrich Merz. Denn Mehrheit der Wähler sagen, die CDU hätten wählen können von diesen Wechselwählern. Wir haben sie nicht gewählt wegen Friedrich Merz. Das ist schon eine Sache, die man sich auch mal vor Augen führen muss. Das ist, glaube ich, innerhalb der CDU-CSU auch diskutiert worden. Jedenfalls gab es da gestern Presseberichte, dass es da durchaus kritische Auseinandersetzungen gab, nachdem man sich ja selber sehr gefeiert hat an diesem Tag. Grünen wurden schon gesagt, das Wahlergebnis der Grünen, glaube ich, ist... nach dem auch negativen Framing in den Medien wenig überraschend, hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass die Rolle der Umweltpolitik nur auf Platz 5 war in den der Wichtigkeit der Themen und eher die Menschen gerade das Gefühl haben, Umwelt kostet nur Geld und schränkt mich ein und was mich einschränkt, will ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Erklärungsansatz, den man häufig findet. Bei SPD, ich glaube, das ist allen klar, dass bei der SPD ist gerade lichterloh brennt. Es gibt von René Pfister, den glaube ich als Chefredakteur mittlerweile beim Spiegel, da gab es den Aufruf, sie sollen Olaf Scholz fallen lassen und einen neuen Mann installieren als Kanzlerkandidat. Also da wurde Boris Pistorius genannt, weil mit Olaf kann man nichts mehr gewinnen. Weiß nicht, ob es so extrem ist, aber zumindest hat die SPD da auch ein absolutes Mobilisierungsproblem und auch ein bisschen Identitätsproblem, glaube ich, insgesamt. Und dann finde ich schon am Ende nochmal das Ergebnis der BSW nennenswert, die aus dem Stand auf 6,2% gekommen sind mit einem Programm, was nicht existent ist. Und eigentlich heißt das Programm Sarah Wagenknecht. Und auch da ist wieder interessant, mal in diesen Analyse reinzugucken. Die Analyse hat am Ende gesagt, warum haben die Wähler BSW gewählt? Da gab es zwei Gründe. Erstens, weil die AfD zu radikal ist, man die BSW als demokratische Alternative verstanden hat. Und der zweite Grund war Sarah Wagenknecht. So, und das macht auch irgendwie viel und sagt viel irgendwie aus über eine Personalisierung im Parteiensystem. Plus die vielen Kleinstwählenden, also wir haben es schon besprochen, also Volt bei 2,5, Freie Wähler 2,7, auch selbst die Partei hat wieder ihre zwei Sitze bekommen, spricht sehr viel über ein sehr fragmentiertes System, was am Ende, glaube ich, für die Zukunft, neben der Rolle der AfD, so kommen wir gleich nochmal, auch Probleme machen wird zum Thema Koalitionsbildung, neue Koalition herausfordern wird und das, glaube ich, alles ein bisschen schwieriger machen wird. Ich empfehle hier sehr das neue Buch von Marcel Lewandowski, der im November bei uns zu Gast war. Der schreibt da über fast 100 Seiten nur über neue Koalitionen und Verbindungen. Da wird, glaube ich, viel in Zukunft liegen, wenn man Demokratie und demokratische Zusammenarbeit möglich machen möchte. Das war jetzt keine Ergänzung, war ziemlich lang, aber ich wollte nochmal die zwei Einordnungen machen. TM, du kannst gerne ergänzen.
Nun denn, also ich wollte nochmal auf die Partei Volt zu sprechen kommen. Und zwar erstens, ich habe ja mich schon mit vielen aus meinem Jahrgang über Politik unterhalten, taucht diese Partei, gerade wenn man mit einer politischen Einstellung ähnlich der meinen, diesen Wahl-O-Mat durchführt, sehr schnell sehr weit oben auf und dann wird sich die Frage gestellt, was hat es eigentlich mit Volt auf sich? Das heißt, so wird natürlich die Partei interessant. Dann kommt hinzu, dass die meines Erachtens nach ziemlich stark Wahlwerbung auch gemacht haben, also wie schon gesagt worden ist, eben recht präsent waren, dann ist es eine paneuropäische Partei, wird sich zumindest so verstanden. Das heißt, die fordern zum Beispiel eine gemeinsame europäische Außenministerin, was natürlich eben von Hans schon angesprochen ist vor ein paar Minuten, dass eben eine gemeinsame europäische Außenpolitik durchaus wünschenswert wäre. Und damit spricht man natürlich gerade, sage ich mal, progressive Wähler an, die und Wählerinnen, die eben nicht gewillt sind, SPD oder Grüne zu wählen, eben auch, weil sie der Meinung sind, dass diese dann doch nicht das umsetzen, was man vielleicht möchte. Also Volt hat ja auch nicht nur Sitze aus Deutschland bekommen, muss man sagen, drei Stück, sondern auch zwei aus den Niederlanden. Also ein Land, was ja auch politisch in diese Richtung eben tendieren kann oder tendiert. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Bei den jungen Wählern hat Volt, glaube ich, 9% bekommen. Das ist nicht zu vernachlässigen, nicht zu verachten, eben weil die Jungen noch nicht so gefestigt sind in ihrer Meinung und dementsprechend eher dazu tendieren, sich umstimmen zu lassen, was ja was Gutes ist, wenn man sich argumentationsbasiert umstimmen lässt. Und um vielleicht noch von Erfahrungen aus meinem Umfeld zu berichten, ich habe auch mit einigen im Nachgang der Wahl gesprochen, die zum Beispiel BSW gewählt haben, auch einigen SchülerInnen.
Und diese haben auch gesagt, dass sie sich einfach nicht sicher waren, was sie wählen sollten. Sie wussten es nicht. Und dann haben sie Sarah Wagenknecht gesehen und haben das BSW gesehen und haben einfach mal angekreuzt. Was ich doch äußerst erstaunlich finde.
Übrigens, die übrigens bei der Wahl nicht mehr antritt, ne? Also die haben quasi eine Frau auf ihre Plakate gesetzt, ja, die bei der Wahl gar nicht antritt. Das
wobei,
nur mal so um
weil das ja nicht das, also das hat ja nicht nur das BSW gemacht. Also es haben ja auch, hat nicht die.
Scholz hat auch nicht kandidiert.
Aber auf wie viele Plakaten?
Darauf wollte ich zu sprechen kommen.
Auf wie viele Plakaten hast du ihn denn gesehen?
Ganz vielen.
Also bei uns im Umkreis kann ich mich an keins erinnern.
Doch, man hat schon Scholz, also.
Online auf jeden Fall. Also mit Barley zusammen ganz, ganz oft.
Ja, definitiv. Und das finde ich auf jeden Fall signifikant. Also schon interessant. Und was ich auch noch sagen wollte, es wurde ja auch schon bereits angesprochen, dass in Frankreich Macron die Entscheidung gefällt hat, das Parlament aufzulösen, wenn ich mich nicht täusche. Und das übt natürlich Druck aus. Also ich denke jetzt nicht, dass deswegen in Deutschland zu Neuwahlen kommt. Um Gottes Willen, Scholz würde niemals seine eigene Position jetzt gefährden, gerade bei den Umfragewerten. Aber es ist natürlich, es spielt den Konservativen und es spielt der Opposition in Deutschland unfassbar in die Karten, wenn Macron so eine Aktion tätigt, zumindest meines Erachtens nach. Und Macron kann es ja machen, es gefährdet ja seine eigene Position. Ich glaube, Präsidentschaftswahl in Frankreich ist erst 2027 wieder. Und es gab es ja auch schon ein paar Mal, dass in Frankreich eben der Präsident von einer anderen Partei war, als der, die regiert hat. Aber es ist natürlich interessant zu beobachten.
Ja, aber dann muss man auch dazu sagen, dass es in Deutschland nicht so einfach ist. Also die Auflösung, genau, wie in Frankreich. Die Machtverhältnisse des Präsidenten sind in Frankreich ja ganz andere als die des Bundeskanzlers. Ich würde gerne noch über eine Sache sprechen, und zwar über die Verteilung der AfD-Stimmen in Ost- und Westdeutschland. Auch wenn ich es irgendwie schwierig finde, ja, so diese Grenze zu ziehen, aber man kann sie komplett anhand der neuen und alten Bundesländer ziehen, wenn man so will. Ich habe jetzt auch mal nach einer Karte gesucht für Berlin, einfach was mich interessiert hat. Und sogar in Berlin sieht man das anhand der Bezirke Mitte, Grün, ja, alles mit recht guten oder mit recht starken Zahlen für die Grünen. Dann im kompletten Westen, also rund um Spandau, Steglitz-Zehlendorf, CDU und dann die AfD in den Ostbezirken. Und das sieht man eben auch auf ganz Deutschland übertragen. Ich hatte mit einer Freundin gesprochen über die Wahlen, nach der Wahl. Und ja, sie meinte zu mir, dass sie die Ergebnisse natürlich irgendwo erschrecken. Vor allem aber, dass dieses Bild des dummen, rechten, ostdeutschen AfD-Wählers gefestigt wird. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr das bei euch im Umfeld ja auch irgendwie bestätigt seht oder darüber gesprochen habt, wie ihr dazu steht.
Ich glaube, du kannst anfangen. Hans ist, glaube ich, generell.
Ne? Ja. Gut, dann würde ich einfach mal beginnen. Ich glaube, dieses Bild besteht ja schon sehr lange. Also es ist ja jetzt nichts Neues, dass der Osten zur AfD tendiert, seit es die AfD gibt, zeichnet sich das ja ab. Dass es so klar ersichtlich ist, ist dann doch erstaunlich, vielleicht auch beunruhigend, würden manche sagen, würde ich auch sagen. Und ich denke, dass das natürlich nicht gerade hilfreich ist für den Stand sämtlicher Ostbundesländer. Und ich glaube, das wird diesen unfassbar geladenen politischen Diskurs, den wir ja aktuell haben, ich finde, geladen ist ein ganz treffendes Wort, noch viel hitziger machen, weil jetzt noch mehr Anfeindungen untereinander kommen. Warum wählt ihr denn so? Wieso wählt ihr so? Das ist doch alles scheiße, mit Verlaub. Warum entscheidet man sich, für diese Partei abzustimmen? Und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Also das radikalisiert den Diskurs ja noch viel mehr. Und ich muss auch offen sagen, es ist ja ein Fakt. Also man sieht es ja. Und ich persönlich muss mich auch schämen für manche Zitate, die ich schon von irgendwelchen Leuten hier im Umkreis gehört habe, die ausländerfeindlich waren oder ähnliches. Egal, ob es jetzt als Witz gemeint war oder nicht, das ist einfach so eine Tendenz, die sich abzeichnet, die doch tiefe Beunruhigung in mir schürt.
Ich glaube, die Frage zu beantworten ist extrem schwierig. So. Ich würde so zwei Antworten geben. Also erstmal, wenn man diese Mittelstudie, die wir schon oft zitiert haben, nochmal ranzieht, dann ist ja erstmal ein wenig überraschend, dass die Zahl von rechtsextremen Gedankengut steigt. So, also diese 15%, also 5 hat man früher gesagt, Jetzt sind irgendwie 15%. Jetzt würde ich nicht sagen, jeder Wähler der AfD ist per se rechtsextrem und schon gar nicht jeder im Osten. Das wäre irgendwie ein fataler Trugschluss. Aber wir haben da zumindest eine Gruppe von Wählern, die ja, ganz bewusst rechtsextrem sind. Also nehmen diese Statistik, also 82% sagen, wir wählen die AfD, wissen, dass sie rechtsextrem ist, aber sie setzt die richtigen Themen. So, das kann man sagen, nicht alle von denen sind per se rechtsextrem, aber man hat zumindest eine Korrelation, die man irgendwie erkennen kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben im Osten ganz viele Menschen, die klassisch sich als Verlierer von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen verstehen. Und damit meine ich nicht mal unbedingt nur die Wende oder so und die Zeiten danach, sondern überhaupt von sämtlichen Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, ob es dann irgendwelche Stadt-Land-Unterschiede sind, ob es Infrastruktur ist, ob es ganz einfach die Frage ist, was macht das hier mit meinem Arbeitsplatz in der Zukunft? Man denke auch gerade auch in Brandenburg daran, wie schwach die Randbezirke sind, wie hoch die Arbeitslosigkeit dort ist. Gleiches gilt ja im Prinzip auch für Bundesländer wie Thüringen. Und das Ganze wird dann noch getragen davon, dass wir ein Parteiensystem haben, was das nicht mehr auffängt. Also die CDU war jahrelang die Partei, die aufgefangen hat irgendwie, weil sie halt von den Linken bis zu den Ultrarechten alles hatten. Also denk nur an Georg Maaßen, CDU-Mitglied. Ne? Da sieht man das irgendwie. Das machen sie jetzt nicht mehr, weil man hat jetzt diese Ausdifferenzierung. Und dann letzter Punkt vielleicht noch. Wir haben einfach auch das Problem, das haben wir ja mit Marcel Lewandowski ja intensiv besprochen, dass gerade die Themen, die den Rechtspopulisten nutzen, von allen Parteien gefahren werden. Migration nämlich vor allen Dingen. Also das Thema, was quasi alle, was diese Parteien groß macht, weil sie da die Lösung haben vermeintlich, die haben ja keine Lösung, aber sie tun so als ob, die werden von anderen Parteien entsprechend so dargestellt. Also denk an das Cover mit Olaf Scholz, ne? Hier, wir müssen mehr abschieben. Das ist natürlich fatal für solche Wahlen. Und diese ganzen Sachen so zusammen vermengen sich mit Frust und führen dann dazu, dass das AfD gewählt wird. Ich würde am Ende sagen, du wirst einen Großteil von diesen Wählern auch nicht mehr zurückbekommen, glaube ich. Dann nicht auf politischem Wege. Aber du musst versuchen, Fehler, die du jetzt in diesem Wahlkampf gemacht hast, wie zum Beispiel eben das Themensetzen, Umgang mit Themen, daran musst du, glaube ich, arbeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stattfindet, wenn man sich jetzt die Reaktion anguckt. Markus Söder gestern, der Tweet wieder, ne? Also Migration, da haben wir Fehler gemacht. Wenn das die erste Antwort ist, dann hat man irgendwie, ja, so richtig die Folgen nicht erkannt. So meine Position. Aber Hans, du kannst ja gerne mal deine Sicht darstellen. Du wolltest ja sowieso generell einen Blick werfen. Vielleicht nimmst du Ahas Frage mit auf.
Ja, ich kann da direkt anknüpfen. Ich sehe ziemliche Parallelen zwischen Tendenzen der Wahlentscheidung in den USA und in vielen europäischen Nationen, Deutschland ganz besonders. Es sind regressive politische Entscheidungen im Gegensatz zu den progressiven. Wir haben ja die westlichen Nationen inklusive EU mehr als ein halbes Jahrhundert als sozusagen eine progressive politische Entwicklung kennengelernt oder mindestens als Hoffnung gehabt. Und jetzt haben wir seit ungefähr, man kann sagen, 30 Jahren zeigt sich für mehr und mehr Menschen in diesen Nationen, da ist nichts mit Progression. Der Fortschritt wird für mehr und mehr Menschen, sei es in der Realität oder in der Perspektive, nicht als Fortschritt, sondern als Rückschritt erlebt. Und die Reaktion darauf ist eigentlich eine ganz logische, dass man sagt, wenn der Fortschritt es nicht bringt, wenn der Fortschritt mich verarscht und für Menschen in Ostdeutschland zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahrhunderts massiv verarscht werden von staatlicher Seite, dann wähle ich nicht die Parteien, die auf diesen, die in diesem Maschinenraum arbeiten, sondern dann wähle ich Parteien, die sagen, das ist alles scheiße hier und im Grunde müssen wir da eine Bombe reinschmeißen. Und die größtmögliche soziale und politische Bombe, die man schmeißen kann, das sind rechtspopulistische oder auch neofaschistische Parteien. Das passt dann auch damit, und das ist etwas, was mich im Inneren wirklich erschreckt. Wir haben bei der AfD ja erlebt, dass da waren Skandale noch und nöcher. Von irgendwelchen China-Connections bis, wir wissen das alle. Hat das etwas geändert? Hat das dazu geführt, dass vor allem junge Menschen sagten, oh, dann kann ich doch vielleicht nicht wählen? Relativ wenig. Die haben gesagt, ja und? Juckt mich doch nicht. Ich will sie trotzdem. Das heißt, wir erleben hier eine, ich würde es jetzt mal sagen, eine gesellschaftliche und auch gemeinschaftliche Desintegration, die sich in diesem Wahlverhalten ausdrückt. Und das finde ich das eigentlich wirklich Bedenkliche, weil diese Desintegration, das bedeutet, wem soll man dann noch etwas abverlangen können? Wem soll man dann noch etwas zutrauen können? Wenn sozusagen nur gesagt wird, wenn hier nicht mein persönliches, individuelles oder Kleingruppeninteresse verfolgt oder erfüllt wird, dann sprenge ich den ganzen Laden in die Luft. Das ist im Grunde ein Abschied von gemeinschaftlicher Politik. Und in dieser Situation sehe ich uns, und nicht nur in Deutschland, das ist in den Niederlanden ganz genauso, das ist in Teilen von Osteuropa, es gibt in Polen eine Gegenbewegung, aber in Teilen von Ost- und Südosteuropa ist das auch so. Und diese regressive Politik, die sich aus gemeinschaftlich-demokratischen Strukturen verabschiedet, im Bewusstsein der Wähler und vor allem auch der jüngeren Wähler, diese Desintegration, das ist das, was mich da am meisten besorgt.
TM, könnte ich kurz, ich habe nur eine Frage in Bezug darauf, was Hans gesagt hat. Super. Ja, du hast ja gerade gesagt, also nochmal Polen aufgegriffen, die jetzt nicht mehr für die Peace-Partei stimmen. Glaubst du, dass der AfD oder auch anderen rechtspopulistischen Parteien erstmal Regierungsverantwortung beigemessen werden muss, damit diese Gegenbewegung überhaupt entstehen muss? Also das ist ja das, was gerade alle Parteien aktiv versuchen zu vermeiden, was aber spätestens mit den Landtagswahlen, darüber werden wir nochmal reden, aber denke ich, irgendwann mehr oder weniger über Bord geworfen wird oder jedenfalls droht, über Bord geworfen zu werden. Und ja, ich könnte mir das jedenfalls vorstellen. Also die Peace-Partei war 10 Jahre Regierungspartei in Polen und hatte auch 40-50%, sagen wir Pi mal Daumen, die Hälfte der Bevölkerung auf ihrer Seite und eine große Zustimmung. Das hat sich erst danach gewendet, also diese Zuwendung zu Europa hin und das Anerkennen der Werte und der Relevanz dieses europäischen Zusammenhalts. Müsste das in Deutschland auch passieren oder in anderen Staaten oder wie siehst du das?
Ja, wenn ich das wüsste. Also das ist ja so ein bisschen die heimliche Hoffnung, die manche haben, die sagen, ja, lass die mal, die müssen an die Regierungsmacht kommen, damit sie sich dann selbst entzaubern, damit die Wahlbevölkerung auch merkt, hoppla, die bringen es nun erst recht nicht. Das ist aber natürlich ein Spiel mit sehr hohem Risiko, ja. Man darf auch nicht vergessen, die Peace-Partei in Polen, das ist eine extrem nationalistische und ultra kirchlich-katholische Partei. Es ist aber keine eigentlich neofaschistische Partei. Es ist eine autoritäre, es ist eine antidemokratische. Ich würde aber sagen, AfD finde ich politisch stärker im undemokratischen Lager als selbst die Peace-Partei. Und dann hatten wir in Polen, Donald Tusk ist ja nun auch kein Linker. Ja? Das ist im Grunde ist ein liberal-konservativer. Ja, 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 ja.
Das stimmt.
Der aber da den linken Rand darstellt. Ich weiß gar nicht, ob man drauf hoffen kann oder soll, dass man sagt, ja, das wird dann in Deutschland auch so kommen. Ich weiß es nicht. Ich fürchte, wir werden es erleben, dass die AfD da oder da und vielleicht auch auf Landesebene politische Macht gewinnt. Und dann wird man gucken, was passiert.
Ja. Ich dachte jetzt vor allem an die wirtschaftlichen Punkte. Also die AfD, die an sich antiwirtschaftlich handelt oder das Programm ist schlecht für die deutsche Wirtschaft, objektiv einfach schlecht. Und dass es dann so zu dieser Entzauberung kommen könnte. Ja, das ist ja das. Also Migration ist ja ihr Thema. Und das lässt sich gut aushöhlen, aber ja, also wenn es dann so.
Vielleicht, also ich finde die Frage auch ganz schwierig. Die wurde ja diesen Daniel Siebert auch gestellt, der gesagt hat, ja, also kurze Sicht kann man sie ignorieren, auf lange Sicht wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Du hast gerade richtig gesagt, es gibt Bundesländer, kommen wir in den Sommerfolgen nochmal zu, also Sachsen besonders, da wird es ohne AfD wahrscheinlich gar nicht gehen. Also wie willst du, da müssen alle anderen Parteien eine Koalition bilden, da bin ich schon sehr gespannt, wie wir darüber sprechen. Aber mal so ein Beispiel, der Landrat von Sonneberg heißt der in Thüringen.
Sonneberg.
Genau, von Sonneberg. Da sieht man es gerade ganz beispielhaft, der ist angetreten, als ich auch gewählt worden, mit dem Ziel, ja, ich erhalte hier das Schwimmbad, ich halte die Feuerwehr, ich halte das, alles dicht. Und da schwingt gerade die Stimmung mächtig um. Also auch der Landkreis aktuell, der am stärksten gegen AfD auch in der Europawahl gewählt hat. Also nicht so, also AfD war auch noch stärkste Kraft, bitte nicht falsch verstehen, aber die Zahlen sind entsprechend gesunken. Da könnte man diesen Entzauberungsargument was daran was sehen. Meine Angst ist halt nur, dass diese Entzauberung nicht so schnell trägt, wie man sich das wünscht und wir dann irgendwann radikale Parteien normalisieren. So. Und das ist ein bisschen das Problem, was wahrscheinlich mitschwingt. Mhm. Was ja auch die politische Theorie dazu sagt. Also die sagt immer, die Gefahr, dass so eine Parteien dann normal werden und Meinung und Position normal werden, die eigentlich radikal und extrem sind, damit haben wir ein Problem. Und ehrlich gesagt, Demokratie theoretisch, wir haben zwar eine wehrhafte Demokratie, die hat viele, viele, viele Schutzmechanismen eingebaut, aber wenn sie von innen irgendwann ausgehöhlt wird, wird das auch schwierig. Man denkt an die aktuelle Debatte um Verfassungsschutz, ne, Verfassungsgericht, das entsprechend in das Grundgesetz aufzunehmen, um es zu schützen. Solche Debatten zeigen ja schon, dass man erkannt hat, dass so wehrhaft eine Demokratie auch ist, alle Hürden man doch nicht vorher bedacht hat und da vielleicht Lücken sind. Ja. So, TM, du kriegst quasi das Schlusswort für heute.
Gut, der Diskurs ist jetzt schon weit vorangeschritten, seitdem ich meinen Beitrag dazu leisten wollte. Dennoch vielleicht ein paar Worte. Also ich finde, dass die AfD regieren zu lassen, einfach weil man es kann, schon, wie Hans bereits gesagt hat, sehr risikobehaftet ist. Ich meine, man hat sich das 1933 auch gedacht, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und man muss auch sagen, die Peace-Partei in Polen, die ist jetzt etabliert. Also die ist ja praktisch gesehen die wichtigste Partei in dem Land oder mit die wichtigste Partei in dem Land. Ich weiß nicht, ob wir das uns so sehr für die AfD in Deutschland wünschen oder die AfD-Light, also BSW. Und vielleicht, um nochmal den Bogen zu den jüngeren Wählerinnen zu spannen und Wählern. Ich habe oft gefragt dann, wenn ich in solche Gespräche kam, warum hast du dich denn entschieden, so zu wählen? Also wie kam es denn dazu? Und dann wurde ganz oft gesagt, ja, wegen der Migration. Und ich habe jedes Mal gefragt, die Migration? Also wo ist das denn für dich in deinem Alltag jetzt in dem Moment relevant? Als junger Mensch, der in Werder lebt, jetzt mal salopp gesagt, wo berührt dich Migration? Wo kommst du damit in Kontakt? Und wo ist das ein Problem für dich, das so relevant ist, dass es deine Wahlentscheidung beeinflusst, und zwar auf zentraler Ebene? Und da kam eigentlich nie eine Antwort, die wirklich tragkräftig war. Weil selbst wenn man sagt, gut, es sind so viele Einwanderer, wir kommen damit nicht klar, ja, was passiert denn, wenn wir die Grenzen dicht machen? Also Deutschland, ich habe heute die Bevölkerungsprognosen gesehen. Wir sollen auf über 85 Millionen Einwohner bis 2045 anwachsen. Das geht aber von einer Nettozuwanderung von 300.000 Menschen pro Jahr aus. Also wir haben massive Bevölkerungsverluste, gerade im Osten. Und die aufzufangen ist quasi unmöglich ohne Einwanderung. Das heißt, die Wirtschaft profitiert enorm davon. Und bei einem Bekannten von mir, der Vater, das sind auch Migranten. Und das Problem ist nicht, dass der nicht engagiert ist oder dass er sich nicht gut verhält, aber er findet, also er ist auch gut ausgebildet. Also er ist in einem handwerklichen Beruf, aber er wird nicht eingestellt. Er findet keinen Job, weil sozusagen der bürokratische Aufwand das Ganze extrem hinauszögert. Und das sind doch eigentlich die Stellschrauben, wo wir ansetzen müssen und nicht einfach sagen, nee, dann verhindern wir Migration ganz und haben das Problem in 5 Jahren, wenn wir mit massiv vielen Klimaflüchtigen konfrontiert sind, also noch viel mehr, als es jetzt sind, und ganz nebenbei auch noch riesigen Fachkräftemangel haben, und also unsere Probleme werden dadurch ja nicht gelöst. Und ganz viele Jugendliche werden sozusagen von den Medien in dieses Thema getrieben, übernehmen diese Auffassung, wir haben grundlegend ein Problem mit Migration, warum auch immer, und die Wirtschaft müssen wir retten. Ja, ich weiß nicht, wie die AfD uns da weiterhelfen soll, um ganz ehrlich zu sein. Dementsprechend bin ich manchmal schon erstaunt, aber es gehört natürlich mehr dazu, als sich nur anzuschauen, was die Parteien sagen. Man sollte vielleicht auch mal das Wahlprogramm lesen und sich ein bisschen Gedanken machen, welche Zielsetzungen denn wirklich dahinter stecken und welche Effekte die wirklich hätten.
Ja, damit schließt sich vielleicht perfekter Kreis zur ersten Folge in diesem Jahr. Im September haben wir ja über Jugend und Politik gesprochen, zwar mehr so Beteiligung in Parteien und so, aber ich glaube, da ist so ein bisschen so ein Kreis geschlossen, den du gut gebaut hast irgendwie für die Frage. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die auch in Zukunft nochmal von Relevanz ist. So, aha, du kriegst noch schnell ein Wort und dann müssen wir so langsam.
Ja, ich weiß. Ich wollte nur kurz nochmal was ergänzen. Ich wünsche mir nicht, dass die AfD an einer Regierung beteiligt ist. Ich wollte nur das Szenario einmal mit aufnehmen. Ja, das ist alles. Also ja, nur ich war schockiert. Ich habe gar nicht mitbekommen, so jetzt von hier aus, wie die AfD auf einmal stärkste Kraft geworden ist. Das kam so schwupps auf einmal. Natürlich nicht, es hat sich schon entwickelt, aber es ist, so kam es mir vor. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, so dann ständig zu flüchten, naja, weiß nicht, aber ob das die Lösung ist. Aber ja, da könnten wir auch nochmal 20 Folgen zu machen.
Ja, wir haben dieses Jahr auch viel zur AfD gemacht. Man denke an die Folge mit Marco Lewandowski zur AfD, da haben wir diese ganze Migrationsthematik. Wir haben die Frage des Verbotes gemacht und die rechtlichen Hintergründe. Also da war dieses Jahr viel in dieser Richtung. Kann man gerne nochmal alles nachhören. Aber ich glaube, das wird uns auch in diesem Jahr noch weiter begleiten. Spätestens in Sommerfolgen als auch darüber hinaus. Ich glaube, das lässt sich gar nicht ändern. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und damit auch am Ende dieser Staffel, denn wie ich schon gerade angedeutet habe, ist damit diese Staffel beendet, die letzte Folge vor der Sommerpause, aber gleichzeitig, wie vorhin auch schon mal gesagt, nur halbe Sommerpause, es wird in den Brandenburger Sommerferien, die erst spät beginnen, Mitte Juli, wird es jeweils alle 2 Wochen eine Folge geben, einer Stunde, wie bisher immer bei uns bekannt bei den Sommerfolgen, und wir schauen auf wie eins der Bundesländer, in denen gewählt wird im September, und gucken und versuchen mal so ein bisschen zu erfahren, wie die Umfragewerte sind, welche Ursachen es dafür gibt und. Ja, dann herzlichen Dank am Ende wie immer an Hans. Danke Hans, dass du uns das Jahr hier die Treue gehalten hast.
Ja, solange ich noch kann.
Ja, ich hoffe, du kannst noch lange. Ohne dich macht das nur halb. Immer. Genau, und zur Not, also selbst vom Krankenbett und Pflegebett aus, Hans, Mikrofon finden wir immer.
Ja, natürlich. Ja, ja.
Auf weitere 40 Jahre mit guter ja. Forschung, wer weiß.
Ja, genau. Das Spendenziel in dieser Folge ist eine Organisation, die sich ja im weitesten Sinne dafür einsetzt, ja, Vernetzung in Europa zu vollziehen und Europabildung zu betreiben, Understanding Europe. Der Link dafür ist in den Shownotes zu finden. Und weil es die letzte Folge ist, noch ein kleines Abschlussspielchen, ganz kurz nur. Letztes Mal hat RB gefordert, man müsste doch ein Bullshit-Bingo machen mit den Begriffen, die wir am häufigsten verwenden. Ein Hörer hat sich die Aufgabe gemacht und hat nicht ein Bingo erstellt, sondern herausgesucht, welche sind die meistbenutzten Begriffe in dieser Staffel gewesen. Ich gehe es mal durch. Also Schuldenbremse, das letzte Mal vermutet worden ist, ist auf Platz 4, insgesamt 16 Nennungen. Er hat das wohl mit einer KI gemacht, die Transkripte durchlaufen hat. Ich habe nicht mal alles gehört. Platz 3 ist die FDP mit 18%. Jetzt Platz 2, da kommt ja JS-Durchschlag noch rein, 32 Mal Jusos. Und Platz 1, und das passt zur Folge, 41 Mal AfD. So, das oh. ist das, was am Ende so der meistbenutzte Begriff ist. Ich glaube, das passt auch zu dieser Staffel und den Schwerpunkten, die wir gesetzt haben. Insofern herzlichen Dank auch an die Runde, an alle, die sich hier fleißig beteiligt haben. Nur mit euch und dank euch geht das hier alles so, wie wir es machen. Und wie gesagt, wir hören uns in den Sommerfolgen wieder. Und dann, so war alles gut funktioniert, im September, Ende September dann mit der neuen Staffel und dem Blick dann wahrscheinlich auf die Landtagswahlen, die ja dann schon größtenteils stattgefunden haben. Und damit schicke ich auch ins Outro als Ausblick auf diese Sommerreihe ein Interview in Thüringen. Da wurden mehrere Leute befragt, warum sie denn die AfD wählen, und viele von den Motiven, die wir heute schon gehört haben, kommen da auch nochmal auf und werden uns auch in den Sommerfolgen beschäftigen. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sommer, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Genießt die Sonne, sofern sie da ist. Genießt Zeit miteinander und den Sommer, und wir hören uns dann im September wieder. Macht's gut, bleibt politisch. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.
Das ist zum Weinen, ist das Leben in der Mindestenrente und ewig gearbeitet. Furchtbar ist das.
Ich hoffe, es tut sich einfach mal durch das jetzt was hier gewählt wurde.
Das kann so nie weitergehen. Und ob die AfD die Richtigen dafür sind, weiß ich aber auch nicht. Das ist aber leider die einzige Alternative.
Also es bedrückt mich sehr, dass so viele Leute die AfD gewählt haben. Mich persönlich. Ich glaube, dass das schnell immer so abgetan wird. Die Leute wählen aus Protest und die machen das deswegen und deswegen. Aber ich denke, mittlerweile hatte jeder genug Chancen, sich zu informieren. Ja, sodass ich mir schon große Sorgen mache um die, ja, die Einstellung vieler Menschen.
Naja, was Migration angeht, da gibt es ja keine andere große Partei, die wirklich die Position hält, die die AfD hält. Ganz egal, ob es da vielleicht manchmal übers Ziel hinausgeschossen wird oder sowas in der Art. Aber wenn man der Meinung ist, dass das, wie es seit 2015 grob läuft, wer da eine andere Meinung hat, der hat ja eigentlich fast nur die AfD als Wahl. Und wenn man sich sonst nicht repräsentiert fühlt, dann wird man da auch seine Stimme abgeben.
Viele, also bin ich der Meinung, fragen sich vielleicht auch, warum kriegen denn ausländische Mitbürger von uns mehr Geld als das eigene Volk selber, die vielleicht selber gerade genug Hilfe brauchen. Und die kriegen halt einfach keine Unterstützung. Und dadurch sind sie vielleicht auch der Meinung, die AfD könnte vielleicht irgendwas bewirken, wo sie sagen, ja, hier, vielleicht kriegen sie es dahin, dass das Volk mehr Hilfe oder Unterstützung kriegt. Und dass halt auch alle was davon haben und nicht nur halt uns, die Flüchtlinge oder so.
Also ich hoffe, es ändert sich endlich mal was. Weil es ist einfach negativ, was hier passiert. Es wird immer mehr, ich habe einen mittleren Verdienst zum Beispiel, es wird immer mehr auf uns umgelegt. Es bleibt gar nicht mehr viel übrig, die Kosten werden immer höher. Ich hoffe, es tut sich einfach mal durch das jetzt was hier gewählt wurde. Also ich selber arbeite ja im Handel. Und ich hatte selber schon das Problem mit Ausländern, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht mal ein bisschen was ändert. Da muss ich wirklich sagen, also da haben viele bei uns auf Arbeit auch teilweise Angst.
Können wir darüber sprechen, ob Ihre Prognosen richtig waren oder nicht. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne.